Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 306. Heute mit der Vorschau auf WrestleMania 36. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, das ist auf der einen Seite der Kai. Wunderschönen guten Tag.
Hallo.
From Parts Unknown. Irgendwo aus dem Ruhrgebiet. Genau. Und in der anderen Leitung, da ist der David Kloß von MannTV. Wunderschönen guten Tag.
Yeah, WrestleMania. Whoop, whoop.
Leute, oder Stimmung. Genau. Lass mal hinfliegen.
Oh nein.
WrestleMania ist einmal im Jahr.
Hat sich eigentlich jemand das T-Shirt bestellt?
Nee. Aber du kannst es gerne für uns bestellen. Aber aus deiner privaten Tasche.
Ja, natürlich aus meiner privaten Tasche, weil wir Freelancer, uns geht es gerade am besten in der aktuellen Zeit. Ja, WrestleMania 36 steht vor der Tür. Der Event, der zu groß ist für eine Nacht, nämlich den gibt es jetzt über zwei Nächte, in der Nacht von Samstag auf Sonntag und von Sonntag auf Montag natürlich finden dann die beiden WrestleMania-Events statt hier für WrestleMania 36. 16 Matches sind angekündigt, wird unterteilt. Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau, welche Matches wann stattfinden werden, deswegen lassen wir das erstmal außen vor. Und wie ihr euch vielleicht jetzt denken könnt, wer den Podcast vielleicht am Donnerstag oder am Freitag anhört, Mensch, die Jungs haben gar nicht SmackDown gesehen. Das hat ja ganz einfach einen Grund, weil wenn wir SmackDown sehen würden und den Podcast am Samstag veröffentlichen würden, hättet ihr relativ wenig Zeit, um euch hier den Podcast quasi anzuhören. Das würde sich für uns nicht lohnen, das würde sich wahrscheinlich auch für euch nicht so wirklich lohnen. Und ob bei SmackDown jetzt irgendwas Weltbewegendes noch passiert, wird sich dann eben auch zeigen. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, wir ziehen den hier ein bisschen vor für WrestleMania, besprechen die Matches, die bekannt sind am Ende. Es gibt zwei Matches, da sind aktuell, dadurch, dass ja WrestleMania ein bisschen gepretaped ist, was heißt ein bisschen gepretaped, komplett gepretaped worden ist, sind ja schon ein paar Sachen nach außen gedrungen. Es gibt zwei Matches im Speziellen, wo es da Spoiler geben wird. Und da werde ich dann quasi hier sagen, Leute, wenn ihr nicht für SmackDown gespoilert werden wollt, wenn ihr auch nicht für WrestleMania möglicherweise gespoilert werden wollt, dann schaltet hier an der Stelle ab. Die Matches stellen wir ganz nach hinten und so halten wir das. So, mein Gott, so lange Packungsbeilagen hier habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt beim Preview-Podcast. Unglaublich. Und wenn wir da gerade schon dabei sind, für Unterstützer gibt es aktuell die nächste Ausgabe von Head to Head. Da sprechen Kollege Markus Holzer, der Schecki Schwarz, meine Wenigkeit, wir sprechen über den 4. Januar 1999, WCW gegen WWF Raw. Das ist ganz plakativ ausgedrückt, Fingerpoke of Doom gegen Mankinds Titelwechsel, Titelgewinn. Super cooler Podcast geworden, super unterhaltsam. Und wir haben auch das Watch-Along zu WrestleMania 24 ganz aktuell auf Patreon und bei Steady freigeschaltet. Also schaut da dann ab Freitag natürlich gerne vorbei. Ich frage jetzt erstmal, weil das war eine Frage, die uns der Frank geschickt hat. David und Kai, vielleicht frage ich erstmal mit Kai an. Kai, glaubst du, dass du WrestleMania komplett spoilerfrei sehen wirst? Bis jetzt sind noch keine Ergebnisse nach außen gedrungen. Wir nehmen den Podcast hier am Mittwochabend auf. Das finde ich schon wundersam, oder?
Ja, ich glaube schon, weil, ich sag mal, die Chance, dass jetzt Spoiler rauskommen, ist natürlich immer größer. Also so von Tag zu Tag wird es jetzt immer größer. Aber ich werde schon versuchen, meinen, ich sag mal, Dirty-Konsum in den nächsten Tagen einzustellen, um dieses Spektakel spoilerfrei zu sehen. Also klar, es gibt ja Sachen, die wir jetzt irgendwie mitbekommen haben im Laufe der Wochen, weil sie auch angekündigt haben oder auch gar nicht mal so Dirtsheet-mäßig sind, weil sie offiziell auf Instagram geteilt wurden.
Genau.
Aber ich versuche schon spoilerfrei dadurch zu kommen, weil ich sag mal, also viel mehr haben wir ja nicht, ne? Also wenn wir es jetzt noch gespoilert haben, dann können wir auch ganz sein lassen im Endeffekt. Du hast keine Fan-Reactions, du hast da irgendwo im Performance-Center, also wenn wir jetzt noch Spoiler haben, dann können wir auch gucken sein lassen.
Andererseits, es gibt auch einen Vorteil davon, dass jetzt quasi diese Veranstaltung unter der ja kleinstmöglichen personellen Besetzung quasi hier stattfinden. Umso weniger Leute können es einfach nach außen tratschen. Das hat ja auch wiederum was dafür. David, glaubst du, dass wir das hier spoilerfrei sehen werden? Oder hast du
spoilerfrei sehen wirst? Du hast gerade eigentlich den Grund gesagt, warum ich denke, dass es keine Spoiler geben wird, weil es ist ja nicht nur so, dass halt die Wrestler da alleine momentan sind und ihre Matches abliefern, sondern halt auch die Crew insgesamt ist ja viel geringer als normalerweise. Also kannst jetzt halt nicht, was ich, den Assistenten vom Assistenten fragen, der sonst alles zusteckt, sondern da sind halt nur die wichtigsten Personen im Raum. Und wenn da halt ein Spoiler rauskommt, kann man sich halt denken, wer es war, weil beziehungsweise von welcher Region es war, welcher Personenkreis. Das wäre zu gefährlich. Also ich glaube, Spoiler werden wir dieses Jahr deutlich weniger erleben als sonst. Was meine größte Frage übrigens gerade noch ein bisschen ist, ob man dieses Gimmick noch ein bisschen durchzieht von dem Piraten-Setting, was eigentlich angekündigt wurde.
Einfach mal auch so ein Boot reinstellen oder sowas ins Performance Center.
Ja, ich frage mich halt echt, wie man das macht, weil das Logo bleibt ja gleich und das Motto wird ja auch nicht geändert. Also
ich weiß es nicht. Ich bin da eh sehr gespannt drauf, was man quasi hier aus dieser Möglichkeit macht, das da zu pre-tapen, ob man da vielleicht auch die Chance nutzt, um bestimmte Abläufe vielleicht erneut zu, also zu nochmal neu zu drehen. Also wenn jetzt irgendwas nicht gut funktioniert hat, wenn irgendwo was gar nicht geklappt hat, wenn Botches dabei sind, dreht man das nochmal neu? Nutzt man diese Chance?
Ja, natürlich.
Ne? Ja, weiß ich nicht.
Hat man ja früher auch gemacht. Früher, als War zum Beispiel getaped wurde, hat man ja auch, wenn richtig doofer Botch drin war, hat man dann einfach das Segment nochmal gemacht.
Ich bin mal gespannt. Ich weiß es halt nicht, ob man aktuell da die Zeit für hat und die Ruhe für hat. Weil wenn man sich so die derzeitigen Shows anschaut, dann hat man ja schon das Gefühl, dass man da sehr mit der heißen Nadel irgendwie strickt und dass man hofft, dass man jetzt hier irgendwie möglichst schnell noch damit durchkommt. Das ist ja generell sowas. Ja, ich weiß gar nicht, wie ist da eure Stimmung jetzt vor WrestleMania? Weil es ist eine andere WrestleMania natürlich, aufgrund der Umstände, die jetzt damit zusammenkommen. Wir werden nicht die große Halle haben, wir werden ein wahrscheinlich kleineres Bühnenbild haben, wir werden Matches haben, die auf eine andere Art und Weise gedreht worden sind und gefilmt worden sind. David, ich weiß, du bist jemand, ich glaube, hier aus der gesamten Mannschaft, der wahrscheinlich am meisten auf Crowd-Reactions und Zuschauerinteraktion und sowas Wert legt. Wie ist da deine Stimmungslage jetzt im Vorfeld?
Katastrophal. Also ich gebe halt zu, ohne Headlock, ich wüsste halt nicht, ob ich das jetzt momentan live gucken würde. Einfach deswegen, weil mir sehr viel fehlt und ich bin auch jetzt gerade nicht in dieser WrestleMania-Stimmung. Liegt aber auch daran, dass, egal welche Großveranstaltung gerade wäre, selbst wenn das mit Publikum wäre, ich habe gerade einfach das Problem, dass halt anderes im Kopf auch ist. Das spielt halt auch noch eine Rolle. Und ich habe halt auch ein bisschen Bammel über die Umsetzung. Ich weiß halt nicht, wie das für mich als Zuschauer sein wird, wenn ich dann halt, jeder Tag soll da, glaube ich, 3 Stunden 15 gehen ungefähr.
Genau, laut offiziellem Network-Terminplan quasi, ja.
Genau, wenn ich mir das jetzt 3 Stunden lang ohne Crowd anschaue und dann halt dann nicht für Abwechslung gesorgt wird, das wird dann halt sehr schwer. Und ja, ich bin halt eher gerade gespannt, wie geht man mit dieser Situation rum und wie rettet man das Ganze irgendwie? Anstatt halt, dass ich jetzt denke so, wow, WrestleMania, welche geile Momente, sondern bei mir ist gerade wirklich der Hauptgedanke, was machen die anders, um halt die Leute bei Laune zu halten?
Ja, oder anders formuliert, was macht WWE, damit es am wenigsten schlimm wird irgendwo? Mal ganz böse formuliert. Ich habe auch tierisch Schiss davor, dass das hier komplett vor die Wand gefahren wird. Meine Motivation ist auch sehr begrenzt. Ich fand auch die letzten Raw- und Smackdown-Ausgaben, man hat gemerkt, dass man sich so ein bisschen dran getastet hat, dass man so ein bisschen mehr sein Konzept angepasst hat. Aber allein die Geschichte, dass man ständig irgendwie versucht hat, hier Zeit zu füllen mit Wiederholungen, das bestimmte Sachen auch nicht so funktioniert haben, dass man sich nicht entsprechend den neuen Gegebenheiten 100% eingestellt hat. Das hat mich alles extrem gestört und deswegen WrestleMania-Feeling bei mir auch nicht da.
Aber ja. Bevor du zu Kai kommst, möchte ich nur eine Sache anmerken, die Kai im Vorgespräch kurz anmerkte. Ich fand die Idee sehr cool. Eigentlich müsste man, oder ich fände es zumindest sehr lustig, wenn man einfach eine andere WrestleMania machen würde und bei jedem Schlag gibt die so einen Bud Spencer-Sound. So ein Disch, Disch. Und ich glaube, das wäre dann deutlich unterhaltsamer.
Einfach so komplett auch nachvertont, so jede Promo.
Genau, und dann solche Sprüche wie bei Bud Spencer einfach so.
Ah, oh, das wäre schön.
Ja, Kai, wie ist deine Stimmung?
Also ich habe gerade dran gedacht, ich glaube, es war irgendwie kurz nach dem Rumble oder irgendwie so, ich weiß gar nicht, ob wir beide da waren oder ob wir es mit Shaggy gemacht haben, sondern was wir häufiger machen nach so Big Four, dieses WWE nach dem Rumble, so dieses Update, so Abfahrt genau. In Richtung WrestleMania. Wo wir so beide gesagt haben, ah ja, Stimmung ist jetzt gerade irgendwie nicht so groß, weil, keine Ahnung, ist alles so ein bisschen hin und her und dann ist ja noch Chamber dazwischen, was ja auch nicht so toll ist. Wie sehr ich mir jetzt einfach wieder diesen Zustand zurückwünschen würde. Zu sagen so, ja, wir haben halt die WrestleMania und die findet da auch statt in Tampa Bay mit Fans, ganz normal. Jetzt lernt man so die Sachen zu schätzen, was man eigentlich gehabt hatte, worüber man sich aber beschwert hat.
Ja. Ich muss schon. Wie Klopapier.
Ja, das ist wahr.
Lernt man auch zu schätzen.
Ja, wirklich, wenn ich jeder, der irgendwie einen Klopapierwitz macht bei Twitter, den blockiere ich eiskalt, ne? Das ist unfassbar. Ein Witz ist schon tot erzählt, seit 3 Wochen schon. Nee, das Problem ist irgendwie, man merkt schon, also ja, du hast Leute, die können irgendwie Promos halten, dann ist es ein bisschen unterhaltsam oder sowas, aber du merkst extrem, dass die Fans fehlen. So, also, ich sag mal, das merkst du auch bei anderen Sachen zum Beispiel, also das würdest du auch beim Fußball merken, aber ich glaube, ein Fußballspiel könnte ich mir noch eher angucken ohne Fans als ein Wrestling-Match, weil das fehlt so komplett im Bezug, weil es wird ja auch in Promo super viel mit den Fans interagiert, es wird in Matches mit den Fans interagiert Und das ist schon wirklich extrem zäh. Und du siehst auch so anhand von Klicks oder Ratings, dass das Interesse ganz stark zurückgeht. Weil ich glaube, jetzt auch die dritte Raw-Stunde jetzt bei der Go-Home-Mania-Show hatte, glaube ich, eines der schlechtesten Ratings aller Zeiten, irgendwie mit 1,6 oder 1,7 um den Dreh. Die YouTube-Klicks werden auch immer weniger. Also ich brauche jetzt, also ist halt die Frage, oder ob sie nicht einfach sagen, so, wir machen jetzt mal nach Mania einen Cut und hören auf und machen dann weiter, wenn es wieder geht.
Also Raw hat jetzt zuletzt ein Durchschnittsrating von 1,93 Millionen Zuschauern und das letzte Segment quasi, die letzte Stunde hatte zuletzt 1,646 und das ist die niedrigste Zahl oder eine der niedrigsten Zahlen aller Zeiten, die da gemessen worden sind. Und ja, man merkt auch, dass da einfach das Interesse nachlässt und dass auch hier, ich kann auch Davids Meinung total verstehen, der sagt, ich habe vielleicht auch gerade was anderes zu tun und ich mache mir vielleicht um andere Dinge Gedanken und lass mich vielleicht auch von anderen Inhalten berieseln. Ich sag auch mal, Disney Plus, der launcht, wird da auch nochmal hier in Europa zumindest mit reingespielt haben, dass vielleicht auch da ein paar Leute lieber Disney Plus irgendwie sich in nostalgischen Gefühlen irgendwie ergeben, als dass sie vielleicht nochmal WWE schauen.
Oh, sorry. Oder auch, dass du sagst, ich spiele bei irgendwie Xbox oder PS4 und meinen Kollegen, weil das quasi gerade mein einziger sozialer Kontakt ist, außer irgendwie, ich muss jetzt für die Arbeit ins Büro oder ich muss arbeiten gehen. Aber so, dass dann lieber sagst, ich mache irgendwas, in Anführungsstrichen, ich mache was mit Freunden von zu Hause aus.
Ja.
Ja, du kannst auch jetzt sowas Simples wie halt WrestleMania zusammen gucken, ist es halt auch gerade nicht drin. Klar,
genau,
kannst
genau.
Du über Skype machen oder so, aber ist halt nicht dasselbe. Und generell, diese Crowd-Reactions, nicht nur, weil ich die mag, die können ja auch viel ausbalancieren. Wir haben ja oft mal den Fall, dass wir Matches haben oder Promos haben, die vielleicht nicht so toll wären, aber durch die Crowd-Reactions wurde es halt viel besser. Und das kann halt gerade gar nicht aufgefangen werden. Du merkst es halt gerade bei so Promos von Becky Lynch zum Beispiel, wo halt einfach dann vieles irgendwie fehlt. Und ja, ich bin da auch bei Kai, dass man halt überlegen könnte, ist es denn so klug, nach WrestleMania nochmal weiterzumachen oder sollen wir lieber nach WrestleMania erstmal einen Cut machen? Weil andererseits hast du auch noch das Problem, du nimmst den Wrestlern halt viel Momentum. Also Drew McIntyre und was ich, ein Undertaker-Auftritt oder Edge halt gegen Randy Orton, diesen Moment verpufft einfach dadurch, dass halt die Crowd nicht dabei ist. Das siehst du halt auch bei den YouTube-Zahlen, dass halt, obwohl Sachen interessant waren, da auch die Aufrufzahlen immer weiter runtergehen, weil einfach dieses Momentum weggeht und dadurch kannst du halt auch ja eigentlich aus der Krise nicht nur halt irgendwie hervorgehen, sondern halt so mancher Wrestler auch ein bisschen geschwächter, weil halt einfach dieses, ja, ich sag's wieder, dieses Momentum halt nicht mehr da ist.
Ja.
Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine.
Ja, klar, die Momente werden auch eindeutig kleiner wirken, als sie das im Normalfall gewirkt hätten. Also, man stellt sich einen Drew McIntyre eben vor, der vor 60.000, 70.000 Zuschauern den Titel gewinnt und eben einen Drew McIntyre, der dann ja in einem leeren, wahrscheinlich sehr hübsch geschmückten Performance Center das Ding gewinnen wird, ist eben auch was anderes.
Und
ich glaube auch, dass das, ja, lass mich mal gerade ganz kurz. Ich glaube, dass das natürlich auch für die Wrestler selber was ganz, ganz anderes ist irgendwo. Ich glaube auch, dass sie damit nicht glücklich sind. Das müssen wir uns auch immer wieder vor Augen führen. Die sind auch nicht zufrieden mit der Situation. Man hat ja auch gehört, dass es bei den Tapings zuletzt auch echt schlechte Stimmung sowohl unter den Wrestlern als auch unter den Crewmitgliedern quasi da gegeben hat. Weil die einen sagen auch, hey, ich habe Angst davor, dass ich mich anstecke. Ich habe eine schwangere Frau zu Hause oder sonst irgendwas. Das sind alles Faktoren, die damit reinspielen, dass eben auch das für Wrestler natürlich eine Ausnahmesituation ist. Und nicht nur für uns Fans. Also für uns Fans, wir sind ja eigentlich noch in der Luxusposition, dass WWE sagt, ja, wir machen das noch, weil the show must go on und the Aktiengesellschaft must go on. Ob das dann die richtige Entscheidung letztlich ist, das werden wir erst vielleicht in ein paar Jahren feststellen. Also, wenn man dann wirklich dann das volle Ausmaß der ganzen Geschichte hier erkennen.
Weil da ist nämlich jetzt, auch die Sache, warte, wenn ich jetzt kurz darf. Ich glaube aber auch, gerade so als Wrestler, da wird ja häufig auch gesagt, oder was auch in dieser Promo von Edge aufgegriffen wird, viele machen das ja für diesen Adrenalinschub, so du kommst raus, die Fans rasten aus oder du zeigst irgendwie einen Move und die Fans jubeln. Das gibt dir auch nochmal zusätzliches Adrenalin. Und ich glaube auch jetzt so einen Move zu zeigen, der dann böse wehtut, was natürlich viele Wrestling-Moves tun. Aber ich sag mal, wenn du jetzt irgendwie so einen Move springst oder dich irgendwie dir wehtust dabei und du dann aber hörst, die Leute im Hintergrund rasten aus, das, ich glaube, das pusht dich ja nochmal ganz anders als dieses, ich zeige jetzt eine gefährliche Aktion und es ist still. Also so, ja. du kriegst ja gar kein Feedback, was dich so pusht und sagt, yo, das tut gerade scheiße weh, aber ich höre gerade die Leute und die finden es geil. Also muss ja auch für einen Wrestler irgendwie in Anführungsstrichen weniger Antrieb sein, glaube ich.
du musst ja auch Matches jetzt eigentlich auch anders booken als normalerweise, weil eigentlich spielst du ja auch ein bisschen mit der Crowd beispielsweise. Wir haben da so Sachen, die traditionell sind beim Tag-Team-Match.
Jo, natürlich.
Ein Hot-Tag zum Beispiel. Ein Hot-Tag kannst du jetzt gerade eigentlich nicht mehr so lange hinauszögern, weil das am Publikum würde dir einfach nur auf den Sack gehen.
Ja, dann würdest du sagen,
schalte ich halt echt. Ja, ich stelle mir das halt gerade echt schwierig vor, ein gutes Match zu booken, weil du musst halt eigentlich jetzt ein Match machen, was nicht mehr für die Crowd ist, sondern halt nur noch für den reinen Fernsehzuschauer. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass bei den Aufnahmen das einfach so gemacht wird, dass halt wirklich ab und zu auch mal ein Cut gerufen wurde. Dass halt irgendwie mal ein Cut kommt und dann halt, lass mal anders machen oder sonst was, dass es halt auch eine ganz andere Art ist zu wresteln für den Wrestler selber.
Ja, oder so dieses, das müssen wir kürzer machen, mach das mal schneller. So nicht, dass das genau. Segment irgendwie jetzt gefühlt eine Minute geht, sondern mach das mal in 30 Sekunden oder lass mal das raus. Das stelle ich mir auch schon vor, weil, also klar, du produzierst ja immer auch fürs Fernsehen, aber jetzt, du hast ja vorher fürs Fernsehen produziert mit dem Live-Publikum, was ja das Publikum zu Hause irgendwie abholt oder auch durchs Match führt. Weil die dir ja quasi zeigen, was du gerade fühlen sollst, darfst, kannst. Und das hast du dann eben nicht. Und du hast ja schon generell mal, wenn du es im TV guckst, wo du sagst, oh, die Phase ist gerade langweilig oder sowas. Und wenn dann irgendwie jetzt Phasen langweilig sind, ohne dass noch mal ein Publikum dabei ist, ich glaube, dann zieht sich das noch viel, viel böser.
Ja.
Ja, das wird eine der großen Herausforderungen sein, ob man da irgendwelche nachträglichen Korrekturen da an den Matches und an den Events vornimmt. Das wird auch erst wahrscheinlich später durchsickern. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass man da versuchen wird, hier und da was zu raffen oder vielleicht auch bestimmte Aktionen dann aus anders einzufangen oder anders aufzubauen. Das wäre zumindest die Chance, die man natürlich hier auch hat, bestimmte Dinge eben nachzubearbeiten und dadurch eben vielleicht für einen besseren Fluss zu sorgen oder vielleicht auch für größere Momente in dem Rahmen, die jetzt da möglich sind. Die klassischen WrestleMania-Moments, mit dem ja WWE immer quasi sich auf die Fahnen geschrieben hat, das wird in diesem Jahr ohnehin sehr, sehr schwierig werden. Aber ja, egal wie, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal hier durch den Match-Rundown, weil, wie schon gesagt, es sind ja 16 Matches, verteilt über zwei Abende. Entsprechend haben wir da einiges zu tun. Und wir fangen einfach mal hier, wir haben natürlich auch hier unsere Liste vor uns, wie sich das gehört. Wir fangen einfach mal an bei etwas, was den Kai freuen dürfte. Otis gegen Dolph Ziggler. Dolph Ziggler begleitet ja von Mandy Rose. Bekommt hier ein Otis für sein gebrochenes Herz, bekommt er dann auch wirklich die Rache, Kai, glaubst du, das klappt hier? Weil das wäre auch so ein Match, ganz im Ernst, ich glaube, vor einem Publikum, was halt richtig mit dabei wäre, wäre das halt ein Match. Die Storyline ist zwar cheesy as hell, aber die ist gut erzählt und Otis ist hier der ganz klare Publikumsfavorit. Ich glaube, hier hättest du wirklich Emotionen rauskitzeln können.
Jo.
Die beiden werden jetzt das Problem haben, dass sie das von der leeren Halle machen.
Das ist nämlich das Problem, also weil wir alle wissen, dass Otis einer der besten Wrestler der Welt ist, natürlich vom Unterhaltungsfaktor her. Das steht ja außer Frage. Jetzt ist halt natürlich das Problem, es ist halt wirklich so, wie du gesagt hast, die Leute, die hätten Otis angefeuert. Ein Ziggler kann man ja auch unfassbar gut hassen, besonders jetzt in der jetzigen Story noch mal viel, viel besser. Und wir sind uns einig, dass, jetzt vielleicht mal ein paar Leute weghören, aber Otis ist jetzt ja auch nicht so mega krass im Ring, ne? Und das Match hätte heftig vom Publikum gelebt. Und jetzt hier einfach ein normales Otis gegen Dolph Ziggler Match zu zeigen, ich glaube nicht, dass das so gut wird, wenn ich ehrlich bin. Also so, das ist dann, ich glaube, das wird nichts ohne Publikum, wenn ich ehrlich bin.
David, was denkst du?
Es wird auf jeden Fall schwieriger, weil gerade bei dem Match habe ich gedacht, ja, das ist perfekt dafür gemacht, dass man ein bisschen damit spielt, Mandy Rose, wird sie jetzt switchen oder nicht? Dass du halt wirklich mit Emotionen ein bisschen spielst, bis halt dieser super Feel-Good-Moment kommt am Ende.
Und Crowd rastet aus.
Genau, und Crowd rastet halt komplett aus. Das wäre halt ein richtiger WrestleMania-Moment gewesen. Und dann hast du halt direkt ein Match ausgepickt, wo das so extrem ist. Weil das Match hatte wirklich eigentlich nur von der Crowd gelebt, was ich gut finde, wie die es halt vorgemacht haben. Dolph Ziggler fand ich halt in den Promos wirklich sehr stark. Aber auch wenn er super sellen kann, wie sonst keiner, Otis ist halt Sympathiebolzen schlechthin, aber halt auch nicht unbedingt der, wie Kai schon sagt, geilste Wrestler ever. Ich glaube, das wird halt schwierig. Und du musst halt jetzt zum Beispiel bei dem Match ein bisschen aufpassen, dass du halt mit den Emotionen, da musst du eigentlich ein bisschen flotter das Ganze machen. Das kannst du nicht so hinauszögern, sondern du brauchst eigentlich diesen Feel-Good-Moment, der aber halt nicht passt, weil eigentlich brauchst du dafür die Crowd. Ich bin hier ein bisschen ja unentschlossen. Also das Match, ich erwarte jetzt da nicht so viel wrestlerisch. Ich denke mal, dass es ziemlich kurz sein wird. Nur eigentlich möchte ich gar nicht dieses Happy End ohne Cloud haben. Wisst ihr, was ich meine?
Ja. Es ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass hier Otis einfach in seinem Zorn wahlweise einen Dolph Ziggler squasht. Oder in seinem Zorn einfach hier dumm vorgeht, wie er es auch bei Elimination Chamber natürlich schon gemacht hat, wo er einfach mal Kopf voran hier durch die Zellentür gelaufen ist und durch die Plexiglaswand, Plexiglas in Anführungsstrichen, und irgendwie Dolph Ziggler dadurch den glücklichen Sieg hier davonträgt. Ich glaube schon, dass man hier mit dieser Geschichte um Otis natürlich spielen wird, mit seinem Temperament, was er irgendwie an den Tag legt, und natürlich auch, welche Rolle wird Mandy Rose hier spielen. Sie hat ja dann schon auch immer wieder Dolph Ziggler gesagt, hier, spiel nicht, mach das nicht so, wird sie vielleicht dann doch noch irgendwann erkennen, dass Otis eigentlich der Richtige ist. Ach, ein bisschen Puppy-Love-Story hier. Ich habe da ein bisschen Bock drauf, muss ich sagen. Das wäre eigentlich eines meiner Matches gewesen, wo ich gedacht hätte, Mensch, das könnte so mein persönliches Herzensmatch hier auf der Card werden. Aber auch so, weiß ich nicht, ob das ausreicht. Deswegen, aber ich tippe jetzt hier einfach mal auf den Sieg von Dolph Ziggler.
Oh nee, Otis.
Also schreibst du eigentlich auf?
Nein.
Toll, sonst hat keiner aufgeschrieben.
Ja,
also Corona. Ich tippe auch auf Otis.
Ja, Otis.
Ich wünsche mir Dolph Ziggler, aber ich tippe auf Otis, weil ich möchte den schönen Moment eigentlich später haben, wenn das Zeug vorbei ist und dann wieder mit Crowd.
Muss halt bedenken, dass die Story dafür aber noch 6 Wochen gehen müsste.
Ja, es sei denn, man macht eine Pause.
Ja.
Ja. Aber die
das Aktien, ist ja auch noch nicht geklärt.
Wir wissen ja generell auch nicht, was irgendwie passiert. Genauso gut ist, du kannst ja gerade auch nicht planen, wenn wir ehrlich sind. Keiner weiß auch, was in 2 Wochen mit den Wrestlern ist. Es reicht ja einfach schon, dass welche dann unter Quarantäne gestellt werden. Dann ist eine Story hinüber.
Ja.
Ja. Das ist ja auch was sich hier ein bisschen noch durch den Event zieht. Relativ viele Ausfälle natürlich, die dann noch dazugekommen sind, Verletzungspech und natürlich dann auch eben die Corona-Geschichte. Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Aber damit haben wir das erste Match durch und kommen wir zum nächsten Kampf. Da haben wir das Match um die WWE Women's Tag Team Championship. Die Kabuki Warriors, die Champions Asuka und Kairi Sane, treffen da auf Alexa Bliss und Nikki Cross. Ich war erstmal schockiert darüber, dass Alexa Bliss hier zuletzt Asuka relativ klar wegstecken konnte irgendwie. Das fand ich total merkwürdig nach dem DDT.
Ja, die war abgelenkt von Nikki Cross.
Ja.
Am Commentary Table. Ich sag, was ist übrigens, ne? Als Asuka und Nikki Cross kommentiert haben, ich habe bei beiden gleich wenig verstanden.
Ja, also das mit dem Ablenken, das war so natürlich, aber sorry, ey, ein DDT, ich weiß,
das ist eh ein dummer Finisher, ne? Also bei Alexa Bliss, weil er so super lahm, also so schlaksig ausgeführt aussieht, finde ich.
Genau, ja, schlaksig halt von einer 1,50 großen, ja.
Ja. Ja, der hat halt einfach nicht den Schwung wie ein Jackson Snake zum Beispiel.
Beispielsweise. Aber da hat er auch noch andere Qualitäten nicht. Egal. Das ist so ein bisschen Match, das ist für mich prädestiniert für eine der beiden Kickoff-Shows. Wir haben ja dann 2 diesmal.
Mega.
Ich erwarte mir hier nicht viel von. Ich glaube, das wird ein relativ kurzes Ding werden. Ich rechne auch hier eigentlich mit einer Titelverteidigung. Auch wenn man natürlich jetzt sagen könnte, ja, zuletzt, ne, Alexa und Nikki ja hier ein bisschen als Odd-Couple, so ein bisschen mit Momentum. Aber irgendwie der Run der Kabuki Warriors ist bis jetzt auch relativ nebensächlich irgendwo, ich weiß nicht, also das ist kein Match, was jetzt für mich auch unbedingt auf die Mania-Card gemusst hätte, deswegen packe ich es auf die Kickoff-Show-Card von mir aus am Sonntag oder so und tipp auf die Kabuki Warriors. Kai, was denkst du hierüber?
Boah, gute Frage, also ja, also im Endeffekt können wir sagen, wie es ist, Frauen-Tag-Team-Championship, es ist wie immer, der Titel ist super egal, das ist das Problem, so da passiert relativ wenig mit, die versuchen ja trotzdem eine Feder aufzubauen, auch wenn das halt mehr schlecht als recht ist, ne? Aber ich glaube, Alexa Bliss und Nikki Cross gewinnen, weil sie unterhaltsamer sind. Also in Anführungsstrichen unterhaltsamer.
Ja. David.
Ich kann Nikki Cross sowas von nicht ab. Also ohne Crowd finde ich das echt anstrengend.
Find's auch mit Crowd anstrengend.
Ja, ich finde sie generell anstrengend, weil so ist es halt einfach noch mehr und es ist halt einfach noch nicht mal anstrengend, es ist halt einfach nur nervig. Alexa Bliss mag ich. Ich hoffe mal einfach, dass Kabuki Warriors das Ding machen, aber ganz ehrlich, es ist auch einfach egal.
So ist es. Deswegen ist eine undankbare Aufgabe auch für die beiden Teams, weil, wie Kai schon gesagt hat, der Titel ist relativ egal. Der Title Run der Kabuki Warriors ist bis jetzt auch nicht gerade von Erfolg gekrönt. Aber Kabuki Warriors sind zwei tolle Wrestlerinnen. Alexa Bliss Charisma-Bombe, Nikki Cross. Der Kombination der beiden finde ich die durchaus unterhaltsam, aber es ist eben, wie gesagt, ein undankbares Match für die beiden. Und ja, kommen wir damit zum nächsten Match, was auch jetzt nicht wirklich die allergeilste Fehde oder gar einen allergeilsten Aufbau hat. Damit natürlich noch Aleister Black gegen Bobby Lashley. Sollte ja ursprünglich im Vorfeld aufgebaut werden. Dummerweise war Bobby Lashley auf einer PR-Tour in Südafrika und danach erstmal in Quarantäne. Dumm gelaufen. Irgendwie wollte man dann aber zumindest Lana noch auf die Card bekommen. Deswegen hat man dann hier so ein etwas notdürftig zusammengestricktes Match gemacht. Ein Aleister Black hat dann zuletzt noch probiert, es ein bisschen zu erklären, so nach dem Motto, ja, warum sollen wir denn aufeinandertreffen? Manchmal ist es einfach so, dass zwei unbändige Kräfte ja aufeinander treffen müssen, um den Stärkeren auszumachen. Also sehr notdürftig. David, wie hast du hier das, also was war dein Gedanke quasi, als hier das Match angekündigt worden ist und wie jetzt diese Fehde gerechtfertigt wird?
Auf das Match freue ich mich, also habe ich mich nicht wirklich gefreut bei der Ansetzung, weil ich einfach mir einen anderen Gegner für Black gewünscht hätte. Ich fand es jetzt zumindest gut, dass man irgendwie via YouTube, noch nicht mehr in der Weekly, sondern halt via YouTube,
genau,
versucht hat, das zu erklären, was natürlich kein Mensch gesehen hat. Die Aufrufzahlen waren katastrophal niedrig, wo Black halt zumindest das ganz gut gemacht hat. Ja, alle fragen mich, warum dieses Match und gibt's da einen Grund? Und dann, ja, manchmal gibt es halt keinen Grund und genau das ist der Aufbau von dem Match. Schwierig. Bobby Lashley im Ring ist halt auch nicht unbedingt mein Liebling. Ich hoffe halt einfach, dass Aleister Black da einen absolut dominanten Sieg abliefern kann, dass er halt nach einer Downphase sich wehrt und das Ding für sich verbuchen kann, weil er muss halt gestärkt werden. Das ist das Einzige, was daran halt positiv wäre für mich.
Kai, meine Frage ist jetzt an dich, Moment, meine Frage an dich ist jetzt, wir haben letztes Jahr hatten wir Bobby Lashley gegen den Demon bei WrestleMania. Da hat ein Bobby Lashley in knapp 4 Minuten verloren. Glaubst du, dass jetzt hier gegen Aleister Black nochmal so ein kurzes Ding kommt?
Witzig, dass du das sagst, weil das war quasi meine Eröffnung, weil ich mich halt frage, ein Aleister Black gewinnt jetzt die ganze Zeit gegen Jobber und macht immer ein Black Mass und dann ist da Essig für den Kollegen. Die Frage ist jetzt, ja, wird's bei Mania genauso sein? Weil es wäre schon gut für einen Aleister Black, aber jetzt immer diese, oh, ich setz mich hin, mache ein Black Mass und dann ist fertig Matches. Also das holt mich jetzt auch nicht ab und wo ich sage, so Mann, so ein Aleister Black, von dem muss ich aber unbedingt mehr sehen. Weil, ja, das ist halt mal ganz cool, aber auf Dauer wird's auch langweilig. Klar wäre es jetzt ganz geil, wenn er so ein Lashley aus dem Leben tritt und dann gewinnt, aber so ein bisschen Match könnte man dann doch auch zeigen, oder? Wo er sagt, ja, hier, so ein Aleister Black muss sich dann minimal mal anstrengen, weil nicht jemand komplett augenverschlossen auf ihn zurennt in den Black Mass rein. Aber Bock habe ich darauf halt auch nicht. Das ist so das Problem dabei. Weil es ist so, wie David sagt, Bobby Lashley ist eben stinkelangweilig. Von daher hoffe ich auf den Sieg von Aleister Black. So, lass das so ein kurzes Hin und Her sein, 3-4 Minuten. Dann hat auch ein Lashley ungefähr 2 bis 3 Mal so lange gekämpft wie letztes Jahr und dann ist er gut.
Ja, sehe ich genauso. Müssen wir auch gar nicht mehr so viel drüber sprechen. Das Ding muss ein Aleister Black hier gewinnen und es wird er auch gewinnen. Das würde zum Aufbau passen. Es macht keinerlei Sinn, dass ein Bobby Lashley hier als Sieger rausgeht. Aufbau ist quasi nicht existent. Das Match wirkt super random. Das Beste, was hier passieren kann, ist wirklich ein dominanter Sieg vom Aleister Black. Und danach schauen wir mal, wie es da mit ihm weitergeht. Ein Kampf, der auch von Verletzungspech hier getroffen worden ist, ist das Match um die WWE Raw Tag Team Championships. Da soll es ja ursprünglich heißen, dass die Street Profits auf Angel Garza und Andrade treffen. Dummerweise hat sich Andrade vorher verletzt, also kein Corona, sondern tatsächlich mal verletzt. Ich glaube, eine Rippenverletzung, wenn ich mich nicht komplett täusche.
Ungewöhnlich, ne? Jetzt, dass jemand mal nicht wegen Corona ausfällt.
Oder sonst irgendwas, ne?
Eine gute alte Verletzung.
Genau, und da hat man jetzt einen Austin Theory hier reingeworfen. Jemand, der bei Evolve Erfolge gefeiert hat. Ein durchaus talentierter Mann mit tollen Körperbau, beeindruckendem Körperbau. Und auch jemand, der bei NXT so seine ersten Sporen irgendwie verdient hat. Aber natürlich wirkt dieses Match jetzt auch total random irgendwie, weil ich habe einfach den Verdacht, Austin Theory hat man geholt, weil, na gut, wir brauchten irgendwo einen arroganten Heel, den kann Austin Theory gut verkörpern und wir brauchen jemanden, der irgendwo in der Nähe vom Performance Center wohnt. Weil dann hat er eine kurze Anreise und wir müssen den nicht noch das Risiko aussetzen, dass er durch die Gegend fährt. Deswegen ist das hier so ein Match für mich, da finde ich, das kann halt was Geiles werden, aber es ist eigentlich klar, dass hier die Street Profits gewinnen müssten eigentlich. Oder Kai, wie siehst du das?
Aber Street Profits ist ja auch ist auch schwierig, dann werden dann Street Profits und dann nach Rollins als Profit und da wird ganz viel mit Profit gearbeitet. Die Street Profits sind aber auch so ein Tech-Team und ich finde, das hast du jetzt auch wieder gemerkt. Klar, die können gut wresteln und auch ein Montez Ford ist komplett krank und bricht sich fast seinen Rücken beim Dive nach draußen.
Stimmt, ja.
Aber die leben halt auch sehr von der Crowd, ne? Also, absolut. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass sie so einen witzigen Mania-Entrance machen, dass sie dann mit ihren Bechern durch die Crowd gehen und auf jedem Stuhl steht irgendwie so ein Becher drauf oder sowas und die sind da komplett am Feiern oder so. Das stelle ich mir auch ganz witzig vor, aber ja, dass das hier wrestlerisch gut wird, da mache ich mir jetzt ehrlich gesagt keine Sorgen drum, weil das sind ja Leute, die es können und irgendwie auch verschiedene Rollen einnehmen, aber ob es unterhaltsam ist, frage ich mich. Oder ob es unterhaltsam sein wird.
Das ist eben die Frage, ne? Also ich kann mir das schon vorstellen, dass die beiden Teams das hier irgendwie hinkriegen. Ja, David, wie siehst du hier das Match?
Das ist für mich das zweite Kickoff-Show-Match. Also das eine Kickoff-Show-Match ist auf jeden Fall das Kabuki-Warriors-Match und das ist jetzt das für mich am zweiten Tag in der Kickoff-Show. Das tut halt niemandem weh, ist halt auch nicht wirklich wichtig. Ich hoffe auch, dass irgendwie ein lustiger Entrance kommt, aber ganz ehrlich, auch das ist wieder, tut mir leid, es ist zwar WrestleMania, aber es ist halt auch egal, weil es müssen halt die Street Profits gewinnen, das andere macht halt gar keinen Sinn. Und das wird dann halt eher so ein Match sein, was halt kurz und knapp ist, auch spektakulär vielleicht, was halt ein bisschen Spaß macht und dann Bock auf den Event machen soll, aber halt auch nicht mehr.
Meinst du nicht, dass, Black gegen Lashley Kickoff-Show-Match sein wird?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die machen eher ihre Standardtradition, dass sie halt die Tag-Team-Matches in den Kickoff-Show reinballern und Black gegen Lashley irgendwie zwischendrin mal als Downer.
Ich glaube aber auch, dass das ein kurzes Match werden wird, sondern es ist einfach so, bam, eine Minute vielleicht oder sonst irgendwas und dann hast du quasi so als, nicht als Downer klingt ja so negativ, aber so als
Verschnaufpause. Ja, also Unterbrecher, genau. Halt von wegen, steh mal kurz auf, wenn du gucken willst, guck, aber wenn nicht, ist auch nicht so
als schön. Pinkelpause, ja. Für die Crowd, also.
Ja.
Sozusagen. Aber ich glaube, da sind wir uns alle einig, hier wird es eine Titelverteidigung geben. Jo. Grundsätzlich kann das auch ein gutes Match werden, aber ein Titelwechsel ist halt hier eben allein durch die Verletzung von Andrade sehr, sehr unwahrscheinlich. Und mir tut es auch für den Andrade leid, muss ich sagen. Also nicht, dass er jetzt hier unbedingt bei vor einer leeren Halle irgendwie auftreten müsste, aber trotzdem, ich glaube, das wäre schon ein cooles Match geworden, wenn er dabei gewesen wäre. Das Team Andrade, Angel Garza, das funktioniert für mich. Und so ist, also davor habe ich mich drauf gefreut. Jetzt denke ich mir so, oh ja, okay, ist halt auch auf der Card, muss man halt noch irgendwie bringen. Ja, machen wir weiter hier beim Raw-Rundown. Kevin Owens gegen Seth Rollins, Kai, da hast du ja schon gerade hier den guten Prophet, den Monday Night Messiah Seth Rollins hier in den Pott geworfen. Die beiden fehlen jetzt ja schon seit längerem gegeneinander, natürlich auch da mit dem Stable rund um Seth Rollins. Wie hat dir der Aufbau zuletzt gefallen? Also ich muss sagen, die beiden haben, wie ich finde, gerade was die Promos angeht, sehr, sehr gut abgeliefert und das ist meiner Meinung nach eine der intensiveren Fäden, die wir hier in der Midcard haben.
Ja, auch eine mit der interessantesten Fäden. Also,
genau.
Also auch dieses, wie dann verschieden die Promos gehalten wurden, auch so ein Kevin Owens, der jetzt bei der letzten Promo einfach so im Ring saß und geredet hat. Aber ich mag es auch, du merkst dann, wie sicher, mit was für einem eiskalten oder direkten Blick dann Leute die Promo in die Kamera halten, gefühlt ohne zu blinzeln. Das hat ein Owens gut gemacht, das hat ein Edge gut gemacht. Mochte aber auch, glaube ich, in der Vorwoche oder in der Woche davor war es, wo dann Rollins rausgekommen ist und gesagt hat, so ja, hier siehst du das alles, das habe alles quasi ich aufgebaut und dabei so bedrohlich um den Ring gelaufen ist. Ich bin sowieso sehr großer Fan von dieser Mann der Night Messiah-Rolle, von diesem Gimmick. Das erinnert mich immer so ein bisschen an Joseph Seed von Far Cry 5 übrigens, auch so vom Look her. Fehlt nur diese gelbe Alles-Atze-Brille.
Das kommt noch.
Die kommt noch.
Du brauchst einfach ein bisschen Zeit auch für die Charakterentwicklung.
Ja, die wird gerade gemacht, aber Shipping ist halt scheiße bei Amazon gerade.
Ja, China und so, ja,
das ist schwierig. Ja. Einfach günstig bestellen, aber jetzt liegt sie irgendwo. nee, aber also.
Und alle anderen sind zu teuer einfach. Ja, genau. Also, bezahlt das nicht 3.000 Euro für so eine blöde Sonnenbrille also
jetzt,
hier.
Ich sag mal, die jetzt aus China, die haben jetzt bezahlt $3 und Versand auch nochmal draufgelegt und Zoll. Ich kaufe jetzt hier keine beim Walmart für 20. Also ich warte jetzt, bis die ankommt.
Genau.
Nee, also wirklich, ich mag diese Rolle und ich finde auch, Rollins spielt die sehr, sehr gut. Diesen, also was ja schon wirklich in so eine Richtung Sektenanführer geht oder diesen Personenkult, der um sich selber aufbaut. Ich mag das. Und ich glaube auch schon, dass die beiden hier ein sehr gutes Match zeigen können. Klar, mit Crowd wäre besser, das können wir jetzt eigentlich zu jedem Match sagen, aber das ist so ein Match, um das mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Und darauf habe ich wirklich, also unabhängig jetzt von der Situation, darauf habe ich wirklich Bock und darauf freue ich mich auch, das zu sehen. Weil das ist für mich hier auch nicht sicher, wer gewinnt. weil es können, ja. Also prinzipiell würde ich sagen, klar, hier Kevin Owens, ne? Und eine Niederlage wird dem Rollins nicht wehtun und dann könnte er noch mehr irgendwie so ein bisschen verquer im Kopf sein und noch so seine Filme da schieben, die er sowieso gerade hat. Aber ich finde das ganz cool und ich mag diese Charakterentwicklung. Also das ist eine den Umständen entsprechend meiner Meinung nach sehr gut aufgebaute Fehde.
Und die beiden, glaube ich, bringen auch eben das mit, was du vielleicht in so einer Situation brauchst, um da ein für die Fernsehzuschauer spannendes Match zu erzählen. Ich glaube, dass die Fehde bringt ja einiges mit. Da sind auch noch andere Matches dabei. Aber ich glaube, um vor so einer Kulisse in Anführungsstrichen, also wenn du vor so einer in so einer Location mit so einem Hintergrund gerade wrestlest, dann brauchst du einfach eine intensive Geschichte dahinter, damit du auch als Fan da ein bisschen reinkommst. Ich glaube, das wissen die beiden und ich glaube, die können auch gut mit der Kamera interagieren, dass man sich da als Zuschauer aufgehoben fühlt.
Jo.
David, wie siehst du hier das Match?
Die beiden haben erstmal im Aufbau so ziemlich alles rausgeholt, was halt ging. Also ich glaube, viel mehr war da halt nicht möglich. Was ich halt bei dem Match gut finden werde, ist einfach, dass beide im Match sehr oft reden. Ich glaube, das wird in dem Fall auch sehr gut tun, weil dadurch können sie halt zusätzlich nochmal die Geschichte erzählen. Ich denke auch, dass das eines der längeren Matches sein wird auf der Card. Ich denke nicht, dass wir viele lange Matches haben werden, aber das dürfte ein längeres sein. Ne, ich mache mir da halt auch keine Sorgen. Das wird halt unterhaltsam. Ich denke mal auch, hängt ein bisschen von der Chemie ab, wie richtig gut das wird. Aber ich denke mal, das wird auch eines der besten Matches dann auf der Card, zumindest meine Erwartung. Ich tippe allerdings auf Seth Rollins als Sieger.
Ich
glaube schon, dass die vom Booking her es momentan auch so machen, dass die diese krassen Payoffs vielleicht gerade noch erstmal verschieben wollen.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Kai, ich glaube, du wolltest ja, auch sagen.
Ich tippe auf Kevin Owens übrigens. Und was ich noch fragen wollte, David, was verstehst du unter längeres Match? Weil wir jetzt ja gerade gesagt haben, so hier kommen da 2 Minuten, da 3 Minuten. Was heißt jetzt, also das ist ja quasi schon 7 Minuten gefühlt ein langes Match. Also was genau meinst du damit?
Also nee, mit langer reiner Matchzeit rechne ich momentan, das wäre halt für mich bei der Veranstaltung so 12 bis 15 Minuten.
Ja, also so sehe ich das auch.
Also du kannst hier kein 30-Minuten-Match abballern, wie sonst ein Triple H-Match.
Wollte ich sagen, ein Triple H-Match.
Stell dich mal vor, ein Triple H-Match jetzt 36 Minuten. Oh, leerer Crowd.
Uiuiui. Dann alle so, Hunter, du kannst das nicht machen. Ich mach das jetzt. Ich gehe da jetzt.
Genau.
Also Junge, nee, jetzt hör mal auf. Also ich kämpfe jetzt 40 Minuten lang.
Kettenwrestling. Iron Man Match, 60.
Ja. Der Laden hier, der gehört mir. Ich mache hier, was ich will.
Iron Man Match, 60 Minuten mit Verlängerung.
Aber ich glaube schon, es wird auf jeden Fall eines der längeren Matches, weil wir haben einfach zu viele Matches, wo ich denke, die werden sehr kurz und knackig.
Yo. Und du kannst natürlich auch hier ganz gut damit spielen, dass du auch Eingriffe mit einbauen kannst, dass du quasi so Schwung noch mal ins Match bringen kannst durch den Eingriff vielleicht von einem Buddy. Nee, Quatsch, von Buddy. Von Murphy, nicht vom Buddy. Dass der noch mal mit reinkommt, dass Reza ist ja verletzt, dass Akim hier noch mit reinkommt. Irgendwie, dass du eben dieses Durcheinander noch mal nutzen kannst, um einfach Schwung in die Match-Story reinzukriegen und dem quasi noch mal so 2, 3, 4 Minuten da vielleicht noch mal so ein bisschen Feuer geben kannst. Das ist auch wiederum was ich mir hier gut vorstellen kann, dass auch diese Storyline um Seth Rollins noch mal ein bisschen weiter gedröselt wird. Deswegen tippe ich aber auch auf einen Seth Rollins, der hier das Ding gewinnt. Und dann kommen wir zu einem Match mit einer sehr obskuren, okkulten und merkwürdigen Storyline. Und vor allem auch nicht nur Storyline, sondern auch mit einem Match-Stipulation. Wir haben das Boneyard-Match zwischen AJ Styles und dem Undertaker. Und da gibt es jetzt viel zu erklären eigentlich. Weil zum einen, AJ Styles soll wohl in seinem Twitch-Stream berichtet haben, dass das so ähnlich sein soll wie ein Buried-Alive-Match. So, das soll wohl die Grundstipulation quasi sein.
Streamt er nicht bei Mixer?
Ich weiß es nicht.
Ja, aber einfach mal auf Fakten checken, Olaf. Finde ich echt, du bist auch immer noch Journalist hier.
Olaf, du bist schlecht vorbereitet. So geht das nicht mehr.
Das wurde im Podcast von dem Masked Man von Ringer wurde das
gesagt. Klaut er wieder Infos, klar.
Genau.
Okay, erstmal andersrum gefragt. Findet das Match normal in der Location statt oder wird das woanders? Ja,
am Friedhof.
Genau, ich glaube, dass
das denke ich halt.
Ne, ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass es eine Friedhof werden wird, aber ich glaube, dass es also ein richtiger großer Friedhof, wo wirklich dann auch hier und da Gräber sind, sondern ich glaube, dass die einen Friedhof nachgebaut haben. Und wenn sie damals den Funeral Parlor oder den Funeral Parlor mit dem Dungeon of Doom Keller kreuzen oder sonst irgendwas, ich glaube, wir werden viel Nebel sehen, wir werden ein paar Grabsteine sehen, werden irgendwo einen Sarg sehen und all das, was dazugehört, wie die schlechte Kulisse bei WWE 2K20. So in der Richtung.
Ich hoffe ja einfach mal, dass sie alles abliefern, was die halt haben an Effekten und B-Movie-Feeling schlechthin. Ich glaube, das wird das Match sein, was am meisten geschnitten wurde.
Na, halt obwohl.
Auch ein bisschen, ja, ich kann mir einfach hier vorstellen, dass wenn die halt sagen, wir können den Leuten nicht normales Wrestling zeigen, dann machen wir hier was ganz anderes, dass dann halt wirklich ein Undertaker mal verschwindet
und dann
woanders wieder auftaucht. Ja, ich sag ja richtig B-Movie. Ich erwarte und ich erhoffe mir wirklich sowas, weil ich brauche das, glaube ich, als Zuschauer auch als Abwechslung. Und das ist halt hier eine gute Gelegenheit dafür, wenn du schon so eine Stipulation machst, dass du halt nutzt, dass sie halt eine Location entsprechend halt auch mit Zeugs ausgestattet haben und ausgeleuchtet haben, das dann halt ein bisschen anders mal machen.
Also ich bin auch komplett bei dir da. Ich habe halt gerade nur so ein Ja gesagt, weil wir haben ja auch noch das Firefly Funhouse Match. Und wir können, glaube ich, alle an uns an das, wie hieß es nochmal? Das
House of Horrors
Match.
Oh, das war so schrecklich.
Leute, das war was. Ich weiß einfach noch, wie wir über die Babys gelacht haben. Das war mein Highlight. ich glaube halt auch schon, dass du hier die Möglichkeit nutzen solltest, Cuts zu setzen. Gerade bei einem Undertaker, wo wir gesehen haben, ja gut, in Saudi-Arabien, da hat's halt auch schon an einem Chokeslam gehapert. Und das ist jetzt bei Gott kein anstrengender Move, ne? Also das ist jetzt körperlich, glaube ich, so aus dem Undertaker-Repertoire mit der unanstrengendste Move. Und wenn es daran schon hapert, dann solltest du schon die Chance nutzen, hier und da mal ein paar Cuts zu setzen.
Entschuldigung, ich stelle mir das gerade vor, wie bei so einem Martial-Arts-Film, dass so AJ Styles an so ein Seil gezogen wird.
Wo so richtig schlecht, aber so extra kacke. So ungefähr, kennt ihr dieses WWE Legends-Spiel?
Ja, ja, genau, ja. So. Absolut übertrieben.
So Chokeslam so ein AJ und dann siehst du so, wie der so in den Boden so gerammt ist, wie so bei Dragon Ball oder sowas.
Eine riesige Explosion.
Oh, das wäre mega gut, oder? Ey, da hätte ich so richtig B-Movie, so Hatched-mäßig. Nimm so AJ hoch, reißt ihm einfach so einen Arm raus. Oder? Ja, wäre ich Fan von.
Was sagt ihr denn zu der neuen Persona, die der Undertaker jetzt hier angenommen hat? Also man muss ja sagen, das ist ja eine persönliche Fehde. AJ Styles hat das ja auf eine sehr persönliche Sache gebracht, hat sich hier wirklich auch als klarer Heel positioniert, dass er auch das quasi echte Leben des Undertaker mit reingebracht hat, mit Michelle McCool. Der Undertaker hat sich dann so ein bisschen eher Richtung Biker-Taker wieder zurückentwickelt, Richtung American Badass. Hat auch hier den Styles-Clash ins Spiel gebracht zuletzt. Hat gesagt, hier, ich weiß, warum du wütend bist. Ne? Meine Frau macht den Styles-Clash viel, viel besser, als du den machst irgendwo.
Ja. Ne? Oder nicht recht.
Aber ganz allgemein, Kai, was sagst du dazu, dass wir jetzt hier beim Undertaker diese Vermischung quasi aus dem alten Deadman-Gimmick und dann eben jetzt hier diesen Badass-Charakter hier haben?
Also ich habe ja schon häufiger mal eben im netten Internet gelesen, was gar nicht toxisch ist, dass viele gesagt haben, so, oh ja, jetzt geht's um Michelle McCool, was ist denn das denn für ein Quatsch, so, ich will auch der Undertaker sehen. Und ich muss sagen, dass ich das eigentlich mal für eine ganz gesunde Abwechslung halte, dass wir mal jetzt hier so einen anderen Undertaker haben. Weil ich brauche jetzt nicht zum 17. Mal irgendwie, der sagt so Digging Holes, Collecting Souls und Rest in Peace oder so ein Kram.
Das sollte er auch einfach nie sagen, Digging Holes and Collecting Souls oder so.
Deswegen sagt er jetzt so Sachen wie Ass Clown.
Also, ja, muss ich doch schon bei Chris Jericho entschuldigt. Ja.
Also auch generell, ich finde es auch schwierig, dass ein Undertaker twittert. Auch da mit seinem Tiger King-Bild da mit Michelle McCool, wo sie da am Pool liegen. Also ist jetzt auch, keine Ahnung, ich brauche jetzt nicht, dass der Undertaker Twitter hat. Ist auch einfach komisch. Und
wär lustig, wenn er twittern würde, aus dem Sarg heraus, so ein Selfie.
Ja, so. Ja, irgendwie sowas. Ich dachte auch so, er sitzt dann so in seinen Katakomben, ne, in seinem
Chilling at home. Thron so. Und Quarantäne entschillt, so in so einem Sarg oder sowas liegt er so. So wie genau. Shawn Michaels damals mit seinem Gürtel. Nee, aber also es ist auf jeden Fall mal was anderes, weil diese typischen Undertaker-WrestleMania-Stories, die hatten wir jetzt ja auch schon ein paar Mal. Dieses, er kommt 6 Wochen vorher wieder und sagt mal hier ein bisschen Rest in Peace und ich bin immer noch der Reaper oder sagt dann so 400 verschiedene Wörter für Sensenmann. Dann warum nicht mal den American Badass hier auspacken? Und weiß ich nicht, ich finde das gar nicht so verkehrt.
Ja, ich bin da auch komplett bei dir.
Ich fände es lustig, wenn er im Match switchen würde. Ich weiß, ich bin gerade komplett mal im Fantasy-Overbooking.
Ich fände es einfach geil. So WrestleMania, so richtig B-Movie Bollywood-Mania, so mit richtig schlechten Kampfeffekten und sowas. Das
ich finde es total cool, wenn der Undertaker sich in Teufel verwandeln würde während des Matches.
Ich würde das abfeiern, wenn die wrestlen. Wenn er als Badass so irgendwie AJ denkt so, ich hab den erledigt, dann Kamera cut, plötzlich steht der auf, ist er echt Undertaker da? So, nein.
Oder irgendwie mit so einem, was ist das, so ein Pferdefuß oder so? Oder so.
Ja, genau.
Oh Mann, ey. Ich fänd das cool, ich würde das einbucken. Ja. Nee, aber generell ist ja, die haben das ja auch gut gemacht. Es war schon, Ja, so dass es halt mal was anderes war, wobei halt der Ablauf eigentlich schon so war wie immer. Irgendeiner kommt halt kurz vor WrestleMania raus, sagt, ich möchte Undertaker haben, mal schauen, wie ich das mache. Und ja, jetzt war es halt einfach deutlich persönlicher. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe halt wirklich, dadurch, dass sie halt pre-tapen, könnte es halt eines seiner besten Matches der letzten Jahre werden.
Das war.
Wenn man es gut kaschiert und gut schneidet.
Generell glaube ich, dass diese ganze Geschichte, es wird ja auch ein Brawl werden, das wird ja kein klassisches irgendwie Match werden, sondern das wird hier wirklich ein Brawl werden. Und ich glaube, da kannst du halt eben auch alle Schwächen, die der Undertaker zweifellos inzwischen hat, ich glaube, die kannst du eben da auch gut kaschieren und da werden sie wahrscheinlich auch hier und da nochmal drüber gehen können. Du kannst sagen, nee, komm, lass die Aktion nochmal machen, damit es einfach gut aussieht. Ich rechne hier übrigens auch mit dem Eingriff von Gallows und Anderson, dass wir das auch nochmal kriegen.
Ja.
Ja, also, wer weiß, vielleicht kriegen wir sogar noch Kane oben drauf, ne, wenn wir schon auf dem Friedhof sind.
Michelle McCool.
Und Vince kommt aus dem Grab raus.
Boneyard passt ja auch ganz gut zu Michelle McCool eigentlich.
Boah, nein, aber allmächtiger. Was ist denn jetzt los hier? Wohl auf die miesen Dinger raus.
Genau. Nein, aber ansonsten, ich erwarte hier einen Sieg vom Undertaker. Alles andere würde mich sehr, sehr überraschen. Wir dürfen auch nicht vergessen, der Undertaker hat ja AJ Styles auch schon Saudi-Arabien besiegt hier innerhalb kürzester Zeit.
Eben.
Auch ganz wichtiger Fakt. Kai, wer gewinnt das Ding hier?
Also ja, prinzipiell wäre es jetzt eine normale Mania. Würde ich es eigentlich ganz geil finden, wenn AJ gewinnt. Einfach, weil ich es ihm gönnen würde, weil ich AJ Styles sehr gerne mag und ein Undertaker das ja nicht brauchen würde. Aber ich glaube halt hier schon mit diesem Boneyard-Match und alles. Also so, warum sollte jetzt Undertaker bei WrestleMania verlieren, wenn keine Fans da sind, ne? So, dann wäre es halt noch egaler als ohnehin schon. Von daher, ja, Undertaker. Ich meine, ist ja auch ein Boneyard-Match, ne? Ich denke dabei übrigens immer an Simpsons, wo die sagen, kauf mir Bone Storm. Und ja.
Das ist das Spiel ever.
Ja. Also, und dabei bin ich gerade mal im Menü.
Und überall nur Blut und Gedärme.
Ja. Ich rechne da eben auch damit, dass der Undertaker gewinnt. David, wie ist bei dir?
Ja, Undertaker muss hier gewinnen und man kann hier vielleicht auch vieles wieder gut machen von den letzten Jahren.
Ja, ich rechne hier, wie gesagt, mit keinem wrestlerischen Leckerbissen. Ich rechne hier in erster Linie damit, dass das im besten Falle ein Spektakel wird. Oder irgendwas, wo man danach sagt, es war unterhaltsam.
Ich will nur einfach nicht das Gefühl haben, da ist gerade ein alter Mann im Ring, dem nach 30 Sekunden schon die Puste ausgegangen ist.
Ja.
Und das kann man halt gut kaschieren. Also, ich möchte halt einfach nochmal das Gefühl haben, da ist gerade der Badass Undertaker, gib ihm.
Genau, und AJ Styles ist natürlich auch dafür optimal geeignet, nicht nur, weil er ja wirklich über dem Kopf kleiner ist quasi, sondern der kann ja auch verkaufen bis zum geht nicht mehr. Also bis zur eigenen Verletzungsgrenze sozusagen, manchmal darüber hinaus. Kommen wir mal zum nächsten Match. Wir haben noch hier das Match um die WWE Raw Women's Championship zwischen Becky Lynch und Shayna Baszler. Die Geschichte von Shayna Baszler haben wir ja in den vergangenen Wochen und Monaten ja relativ ausgiebig beleuchtet. Ne? Bei der Survivor Series hat sich hier quasi schon Becky Lynch besiegt. Beim Rumble eine dominante Performance, wenn auch nicht gewonnen, dummerweise. Beim Elimination Chamber super dominant. Davor natürlich die Attacke auf Becky Lynch mit dem Nackenbiss. Jetzt in den letzten Wochen da eben auch diverse Attacken, jetzt auch bei Raw zuletzt wieder. Eigentlich ist das all das, was mir gut gefallen würde. Und irgendwie habe ich trotzdem nicht so richtig den Funken bei mir überspringen sehen. David, wie ist das bei dir? Also irgendwie, du hast gerade auch gesagt, hier eine Becky Lynch, die hat Probleme damit, gerade bei den Promos. Mir fehlt bei diesem Becky Lynch-Charakter momentan so viel, dass ich einfach nur hoffe, dass Shayna Baszler das Ding hier gewinnt.
Ja, da ist halt die Luft mal einfach komplett raus, weil es gab halt keine Weiterentwicklung. Und du siehst halt immer denselben Gesichtsausdruck.
Immer diese Schnute, die zieht, ne? Das macht mich so sauer, Alter.
Ja, es ist halt jetzt die ganze Zeit, ich muss aber auch dazu sagen, Shayna Baszler finde ich halt bislang halt auch nicht so überragend oder beziehungsweise nicht so halt gefährlich, wie sie halt eigentlich sein könnte. Ich finde halt auch von der Statur her ist sie halt ein bisschen, soll man sagen, weniger definierter in letzter Zeit geworden. Weiß nicht, ob es jemand aufgefallen ist, mir ja, weil das störte mich dann halt dabei. Es ist halt zusätzlich noch die Tatsache bei Survivor Series, die hatten auch nicht wirklich Chemie zusammen. Und ich habe auf dieses Match, ehrlich gesagt, mittlerweile gar keinen Bock mehr. Und ich erwarte hier auch wirklich kein gutes Match. Ich weiß, das ist halt blöd, wenn man so voreingenommen ist, aber ich glaube einfach, das haut so nicht richtig hin. Ich fand jetzt die Promos zuletzt, das war halt alles so, ja, so Standard, aber halt ohne wirklich Emotionen. Das war halt irgendwie so halt so ein Standardprogramm, was runtergespult wurde. Und ja, okay. Und da fehlt mir halt sehr viel. Und ich glaube einfach, dass die beiden im Ring, dass das nicht so gut passt.
Ja, das ist gut möglich. Auch generell die Interaktion der beiden oft ein bisschen hölzern. Schau mal, Kai, was versprichst du dir hiervon?
Ja, ich sehe es eigentlich ähnlich wie David. Ich habe auch komischerweise nicht wirklich Lust auf das Match, weil es mir irgendwie egal ist oder egal geworden ist. Habe aber trotzdem die Befürchtung, dass es auch ein längeres Match wird.
Ja, gehe ich auch von aus.
Und also weiß ich nicht.
Wahrscheinlich sogar ein Main Event, ne?
Einer von ja, Main Event vom ersten Tag kann ich mir gut vorstellen. Und ja, brauche ich nicht. Also ganz direkt und böse gesagt, obwohl es eigentlich sicherlich eine geile Paarung ist, auf die sich auch viele Leute freuen. aber mir ist es wirklich egal. Und ich habe eben auch, wie du sagst, Olaf, ich habe jetzt auch hier nichts dagegen, wenn der Becky Lynch das Ding verliert, weil ein bisschen überdrüssig.
Ja, also ich weiß auch manchmal nicht so genau, was der The Man-Charakter mir jetzt endlich sagen möchte.
Der ist so diehard cool. So mit allen Mitteln
ja, will ich
cool
ja,
sein.
Auch jetzt mit den Klamotten, die sie teilweise trägt und mit der Art und Weise, wie sie sich präsentiert. Das wirkt mir jetzt nicht so komplett durchdacht irgendwo und das wirkt auch nicht so authentisch. Das ist das, was mich am meisten stört, sondern irgendwie so ein Charakter entsteht ja dadurch, dass du als Zuschauer das Gefühl hast, so ja, der Mensch ist halt so. Aber ich finde, dass sie sehr oft zuletzt sehr aufgesetzt gewirkt hat. Was am ja,
die
Anfang,
Promos sind auch schrecklich.
Ja, die Promos wirken künstlich irgendwo und das und ihr Gehabe wirkt inzwischen extrem aufgesetzt. Das war am Anfang nicht so. Da wirkte es wirklich wie so ein Feuer, was in ihr lodert und was irgendwie raus will. Und inzwischen ist es halt so, ja, ne, ich bin's halt nun mal. Und das ist auch, ne, natürlich ist es eine mögliche Progression eines Charakters, aber wenn das eine Progression ist, dann hat man mir die noch nicht ausreichend erklärt. Und da muss ja jetzt auch langsam ein Twist reinkommen. Hier muss in meinen Augen Shayna Baszler gewinnen, einfach auch damit in die Damendivision bei Raw, damit da wieder ein bisschen Schwung reinkommt und damit wir da einen Wechsel haben. Weil die Geschichte von Becky Lynch ist eigentlich zu Ende erzählt. Sie hat so ziemlich alle besiegt, die irgendwie da Rang und Namen haben. Und eine Shayna Baszler ist einfach die logische Nachfolgerin hier. Deswegen jetzt erstmal hier, also ich habe schon gesagt, mein Tipp ist Shayna Baszler. Kai, dein Tipp?
Auch.
Okay, David?
Ja, auch.
Okay.
Aber es ist auch, glaube ich, wie bei Kai, es ist halt eigentlich gerade auch ein bisschen egal.
Ja, es ist so dieses, ich würde halt gern, also ich tippe auf Shayna Baszler, weil ich will, dass es passiert, weil mich das andere langweilt. Das ist so gerade der Grund meines Tipps.
Okay. Lassen wir es einfach mal so stehen. Wir haben noch ein weiteres großes Titelmatch natürlich bei Raw und das ist selbstverständlich der Kampf um die WWE Championship zwischen dem Rumble-Sieger Drew McIntyre und Brock Lesnar. Drew McIntyre ja im Training gewesen hier ja, in seiner Heimat.
Bilder, oder? Also jetzt mal ehrlich, der Typ, der ist eine Maschine vorm Herrn.
Das stimmt. Ich fand es ein bisschen witzig, aber
der hat Muskeln in den Adern drin.
Ey, wirklich, der, ja, besser kann ich es nicht beschreiben.
Das wäre eigentlich halt ein geiler Aufbau natürlich auch für das WrestleMania-Match gewesen, aber irgendwie gerade, wie gesagt, geht das alles so ein bisschen unter.
Brock Lesnar. Wie fandet ihr denn, wie fandest du denn die Promos von Paul Heyman? Mir ging das nach der Zeit echt ein bisschen auf die Nüsse, ne? Weil das war so.
Warum wurde ich nicht gefragt?
Kenne ich irgendwie schon.
Ja, natürlich. Eigentlich ist es halt relativ standardisierter Aufbau, den wir hier gehabt haben. Es ist eigentlich immer nur noch mehr vom selben.
Darf ich kurz eine Frage beantworten?
Ja.
Ja. weil diese Paul Heyman-Promos, die gehen mir so unfassbar auf den Sack, weil das ist nicht halt erst seit gestern so. Oder? Das ist halt seit gefühlt 2 Jahren immer das Gleiche. Es ist wirklich so, du hast so 5 Catchphrases und mal ist die erste dran und dann ist die zweite und mal kommt die dritte vor der vierten oder die vierte nach der sechsten und keine Ahnung, obwohl es nur 5 sind, aber das ist ganz, ganz langweilig. Es ist immer das Gleiche. So, das ist egal, wer da steht, der wird dann gelobt, damit so, ja, aber Brock Lesnar hat mal vor 10 Jahren XY besiegt und das ist immer das Gleiche. Und das ist stinkelangweilig. Das ist in Live langweilig, das war letztes Jahr langweilig, das war dieses Jahr langweilig und das wird auch nächstes Jahr langweilig sein, weil da einfach
ja, aber hier ist
kein
halt,
Feuer drin ist.
Aber ich finde, es ist hier halt noch schlimmer, weil du halt diese Konfrontation oder eigentlich, was du halt haben musst, diese gewisse Gefahr und Intensität ist halt für mich gerade nicht da. Was halt irgendwie schade ist, Drew McIntyre ist halt, glaube ich, der Wrestler, der auch am meisten leidet jetzt unter der Situation.
Jo, ja.
Weil da ist halt so viel weg, gerade weil er ja auch jemand ist, der immer mehr mit dem Publikum interagiert hatte extra und das gehörte dazu. Und jetzt,
was aber auch nicht gut war.
Doch, ja, Switch One war mega geil, du hast keine Ahnung.
Es ist auch nicht mein mega Lieblingsding, aber für dich als Zuschauer vor dem Fernseher ist das halt schon etwas, was halt eine gewisse Connection und ja, Sympathie ja auch aufbaut. Und bei mir ist einfach gerade so die Luft daraus, das gibt's gar nicht. Ja. Das ist nicht, weil dass ich jetzt sage, ah, ich freue mich da nicht drauf, du McIntyre ist blöd. Nee, im Gegenteil, aber es ist einfach, da fehlt mir halt komplett so, dass das halt ein Kampf ist, der ja im Vorhinein schon so emotional und intensiv ist, weil dieses Emotionale, das fehlt mir halt jetzt.
Ja. Das, wie gesagt, weil von Seiten von Brock Lesnar und Paul Heyman war es ja einfach nur Standard irgendwo. Man hat natürlich versucht, Drew McIntyre aufzubauen, aber da kamen dann eben auch die Umstände dazwischen. Deswegen bin ich auch komplett bei dir, dass er hier massiv drunter leidet. Ich glaube, Kai wollte gerade noch was reinwerfen. Ja,
also das ist auch das Match, wo ich mich mit Fans drauf am meisten gefreut habe oder gefreut hätte. Weil mir hat diese Drew McIntyre-Entwicklung wirklich gefallen und ich mochte wirklich dieses 3-2-1-Dingen und auch, dass er dann so ein bisschen, bisschen mehr flippt. Das ist einfach gut, ey. So, ja,
nee,
guck deinen Turnhallen-Catch, kannst du dir bei WrestleMania angucken, das ist auch leer.
Das nenne ich Anbiedern, nenne ich das.
Ich nenne dich klein.
Und ich bin klein.
Auch einfach richtig guter Konter, so, ja, und du bist klein und rote Haare.
Schade, dass ich nicht El Bundy geguckt habe früher. Du bist ein Huhn.
Genau.
Nee, das ist halt wirklich, du hast trotzdem gemerkt, die Leute haben so ein bisschen Bock auf den bekommen. Und auch mit diesem grandiosen Rumble-Moment, also so, da bricht super viel weg. Und ich habe dazu auch irgendwie so ein witziges Bild gesehen, da stand so drauf, ja, wenn Brock Lesnar den Titel verteidigt gegen Drew McIntyre, dann, und dann so, ja, Stille. Aber wenn Drew McIntyre den Titel gewinnt, dann Stille. Und das ist halt so ein bisschen das Problem dabei. So, das hätte einen wahnsinnigen Pop gegeben, wenn McIntyre das Ding hier gewonnen hätte, irgendwie mit so einem Claymore-Kick. Ja, und jetzt ist, egal was passiert, das verpufft komplett.
Jetzt vor allen Dingen der wichtigste Moment in seiner Karriere.
Jo.
Das muss man halt ganz trocken so sagen.
Ja, natürlich.
Da, dieser Moment kann dich halt zum Main-Event absoluten Star machen oder halt jetzt, wenn er Champion ist, und dann kommt er halt irgendwann mal in der Crowd raus, wo er Champion ist. Also, ja, dieser große Moment, der wurde halt nicht gegeben.
Ja. Und selbst wenn jetzt irgendwann dieser Moment wieder kommt, dass quasi hier Wrestling wieder für das Publikum geöffnet ist, wird er dann vielleicht als Champion so bejubelt werden, wie er das dann bei WrestleMania
natürlich
worden
nicht,
wäre?
Natürlich nicht.
Ne? Wahrscheinlich nicht. Also,
du jubelst ja immer den Jäger.
Genau. Ja, und also ich glaube auch, dass für Drew McIntyre, das wäre hier so ein WrestleMania-Moment gewesen. Ich gehe auch davon aus, dass er den Titel gewinnt.
Ja.
Aber, naja, das ist so ein bisschen wie, ne, ist der Baum wirklich umgefallen im Wald, wenn es keiner gehört hat? Ich finde es
philosophisch.
Ja, aber mir tut es wirklich auch für Drew McIntyre leid, der sich, wie gesagt, auch so weiterentwickelt hat die letzten Jahre und so. Und nach der Entlassung bei WWE, wir kennen die Geschichte, wir haben den ja auch noch hier in Deutschland live gesehen und solche Sachen. Also, ich gönne ihm das von ganzem Herzen, aber dieser Moment, der wird einfach kleiner sein, als man sich das vielleicht erhofft hat. Und natürlich, für ihn wird es ein großer Moment sein. Und ich glaube, dass wir da auch als Fans natürlich so ein bisschen vielleicht auch ein bisschen egoistisch sind, dass wir sagen, das ist auch nicht der Moment, den wir uns gewünscht haben. Für ihn wird es der nächste Karriereschritt sein. Da gehe ich ganz fest von aus. Aber mir tut's einfach ein bisschen in der Seele weh. Aber ich glaube, dass hier Drew McIntyre...
Können wir darüber reden, dass ich das nochmal im Podcast angesprochen habe und meinte so, ah, tut euch das nicht voll leid für so einen Drew McIntyre jetzt unabhängig von Corona und sowas? Und ihr so, ja, nee, da gibt's gerade wichtigere Sachen als Mitleid für einen Drew McIntyre. Ihr seid Heuchler. Ihr seid einfach Heuchler.
Shame
und wenn ihr das gleich noch bei Edge auch noch sagt, wisst ihr was, dann können wir am Arsch lecken.
Nee, es ist einfach auch eine vertane Chance, weil du hättest halt hier auch generell im Aufbau ganz anders machen können. Du hättest genau diesen Real-Life-Bezug machen können, nach Motto, ich habe mich halt jetzt wieder hochgearbeitet nach dem ganzen Mist. Dadurch hättest du halt die ganze Fanbase hinter dir gehabt und das ist halt jetzt ein bisschen abgeschnitten, was ich noch ein bisschen mit Fragezeichen sehe, wie lang dieses Match sein wird. Weil eigentlich
kurz, 6-7 Minuten.
Ja, gehe ich auch von aus, was Olaf sagt.
6-7 Minuten wäre für Lesnar-Match noch recht lang.
Also Lesnar gegen Goldberg, letztes Jahr, glaube ich, ging 5,40 oder so, 5,90? 5,90, genau.
Kann sein, auch.
5,40?
5,90, neue Zeitangabe.
Genau. Ja, wir sind in Corona-Zeiten, da wird die Zeit anders gemessen, sage ich dir. Irgendwie, aber das ist halt so mein Tipp. Das wird ein bisschen hin und her gehen, es wird mehrere Konter geben, wahrscheinlich wird es auch einen Brawl nach draußen geben, vielleicht machen wir noch irgendwas kaputt und dann geht es irgendwann in den Ring und F5, Kickout, ein bisschen Gekloppe, nochmal ein bisschen rumgewerfe, Drew McIntyre auf dem Knie schreit, Claymore, Ende.
Nee, zwei Dritte brauche.
Ja, weiß ich nicht, mal gucken.
Aber es wird Main Event, oder? Also ich denke zumindest, es wird der zweite Main Event Abschluss sein.
Ja, glaube ich schon. Also ich sag mal, es hätte was anderes sein können, aber aus Gründen wird es dieses Match hier sein.
Genau. Die Frage ist übrigens auch, also erstmal tippt ihr alle hier auf Drew McIntyre?
Yes.
Jo.
Okay. Die Frage ist auch, weil wir schon gesagt haben, hier bei Matches wird geschnitten, glaubt ihr, man schneidet die Match-Reihenfolge nachträglich? Dass man sagt, hier, oh, das eine Match wirkt von der Stimmung her so, das packen wir mal dahin. Also puzzelt man sich das so selber zusammen, David?
Oh, boah, du stellst gerade eine Frage. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist ja zumindest da, beziehungsweise du hast halt jetzt diese Möglichkeit, dass du halt sagen kannst, nachdem du das aufgenommen hast, weißt du ja, wie gut die Matches waren, zumindest von deinem Gefühl her, und dass du halt sagen kannst, wir machen eine andere Reihenfolge, um halt entsprechend das anders zu platzieren. Ich glaube aber, das würden die nur im Notfall machen, wenn die halt wirklich merken, so, oh, ein Match hast halt einfach auf jeder Card mal, was halt plötzlich deutlich besser ist oder halt deutlich schlechter als die Erwartung war, dass du es vielleicht da machst. Aber ich denke halt schon, dass die schon vor einer Woche da die Reihenfolge festgelegt haben, die auch eigentlich durchziehen wollen, aber kann gut sein. Merken würden wir es eh nicht.
Das stimmt. Aber trotzdem, fände ich halt interessant. Vielleicht gibt es irgendwann einen Director's Cut oder so.
Ich hoffe übrigens sehr, sehr stark darauf, dass wir auch zu diesem WrestleMania eine 24-Doku bekommen.
Oh ja, das stelle ich mir auch sehr interessant vor.
Wird, glaube ich, sehr, sehr spannend sein.
Ja, wenn man den zusätzlichen Kameramann entbehren kann oder aufbringen durfte.
Genau, stimmt. Der hat immerhin aus 1,50 Entfernung gefilmt.
Die müssen dann aber auch ordentlich aufpassen, dass man zum Beispiel nicht sieht, dass sie halt Backstage, was ich, sich umarmen mit 5 Mann und so. Schade.
Ja. Ja, das ist eh, da kommen wir gleich mal drauf zu sprechen, auf die ganze Organisation und sowas. Lass mal hier noch mal weitermachen. Wir haben noch das Match um die NXT Women's Championship. Rhea Ripley trifft auf Charlotte Flair. Rhea Ripley natürlich die Championess hier. Charlotte, Rumble-Siegerin, hat ja dann im Nachgang Rhea rausgefordert. Auch die Fehde dabei geht jetzt schon ein bisschen länger. Zuletzt auch eine Attacke von Charlotte gegen Rhea hier outside. Outside der Arena, wollte ich gerade sagen. Ich kann schon nicht mehr Deutsch. Außerhalb der Arena, wo Charlotte Rhea ja da in das Tor gekickt hat. Ich bin nicht 100% mit der Darstellung von der Rhea Ripley zufrieden. Ich finde, die Fehde hätte heißer sein können, als sie es dann letztlich geworden ist. Das war sie aber auch schon, als noch Zuschauer in der Halle waren, war sie das noch nicht so wirklich. Ich kann mir hier nur vorstellen, dass eine Rhea eigentlich verteidigen müsste. Ansonsten wüsste ich nicht, wem das wirklich jetzt viel gebracht hätte. Kai, wie siehst du das Match?
Ich hoffe auch, dass eine Rhea Ripley verteidigt. Und muss auch sagen, dass mich eine Charlotte Flair schon stark langweilt. Also es ist auch so ein bisschen, die ist natürlich nicht schlecht, aber ist auch gefühlt immer das Gleiche. So dieses, ja, hier, ich bin die Queen und du halt nicht. Und dann sage ich nochmal, wuh, und dann bin ich ein bisschen arrogant und dann gehe ich. Und dann greife ich jemanden hinterrücks an oder du greifst mich hinterrücks an. Das ist so, keine Ahnung, so gefühlt, dadurch, dass wir jetzt auch eine Charlotte häufig gesehen haben, weil sie auch sehr talentiert ist, bin ich aber in diesem Modus, wo ich sage, kennst du eine Charlotte, Fehde kennst du alle. So geht es mir zumindest gefühlt im letzten Jahr. So, ob es irgendwie bei einer Bailey war, da war es so, oder ob es jetzt irgendwann mal gegen eine Becky-Fehde, da ist es irgendwie das Gleiche. Also, weiß ich, ich fand es auch eher zäh. Und das ist halt auch so, wie du gesagt hast, auch als noch Zuschauer da waren, war es auch nicht wirklich spannend. Und eine Rhea Ripley, die wirkt so ein bisschen, kann man sagen, dümmlich in dieser Fehde. Also,
ja.
So.
Ja, ist auch richtig
so. Ja. Und das ist irgendwie auch mein Problem dabei, weil sie ist halt immer noch irgendwie eine krasse Erscheinung und NXT Women's Championess, also da muss ja was hinterstecken. Und dann wirkt sie so unbeholfen blöd. Das verstehe ich nicht.
Ja, sie wirkt vor allen Dingen nicht gleichwertig.
Ja.
Und das ist so das Problem, was ich dabei habe, weil Rhea Ripley auch bei Survivor Series und Co., sie war ja auch immer jemand, der sehr dominant ist und auch immer eine große Gefahr ist. Und hier ist es halt eher ein bisschen so, Charlotte, ja, ich komme mal runter und ich zeig dir mal, dass du nicht in meiner Liga spielst, weil ich bin ja die Queen. Ich bin komplett bei Kai. Das ist eine 0815 Charlotte-Story und Charakterdarstellung ohne irgendwie Weiterentwicklung. Deswegen hat es auch vorher bei mir nicht so funktioniert. Und einzig, was ich mir halt erhofft hatte, dass irgendwie Rhea Ripley hier eher die Freche ist, die halt wirklich so, ja, sich so gar nichts sagen lässt, sondern eher sogar diejenige sein würde, die im Laufe der Fehde bis zum Match eher eine Charlotte aus der Reserve lockt.
Und haben wir hier und da mal gesehen, mit der Ohrfeige zum Beispiel und so, aber ja, ich weiß, was du meinst.
Aber es ist halt so global, es ist halt nicht der Tenor von der Story bislang. Und das stört mich halt total. Es fühlt sich halt wirklich an wie so eine Standard-Charlotte-Story, weshalb ich auch Schiss habe, wenn es jetzt nicht der NXT-Titel wäre, würde ich hundertprozentig sagen, Charlotte gewinnt mal wieder. Ich hoffe, dass Rhea Ripley gewinnt, aber eigentlich bringt diese Fehde beiden nichts, außer dass Charlotte ein Single-Match um den Titel bei WrestleMania hat.
Ja, und man kann natürlich sagen, wenn jetzt Charlotte den Titel hier gewinnen würde, dann könnte man damit natürlich auch NXT irgendwie pushen. Man hat NXT auf der großen Bühne, aber auch das ist ja so ein bisschen weggefallen jetzt. Das war ja ursprünglich auch so ein bisschen der Sinn hinter dieser Ansetzung. Und ja, man hat es irgendwie nicht so recht geschafft, Rhea Ripley hier ins rechte Licht zu rücken. Das ist das auch das, was mich stört. Man hat nicht geschafft, sie hier auch wirklich als klare Bedrohung zu positionieren. Ja, schade. Ich hoffe, dass man zumindest innerhalb des Matches irgendwie hier was Großes erzählt, weil das ist was die beiden eigentlich können. Also so, ich sag mal, eindimensional vielleicht der Charakter Charlotte Flair ist. Im Ring ist die ja absolut unangefochten, eine der besten, die wir haben.
Natürlich.
Und Rhea Ripley ist auch jemand, ist unfassbares Talent mit Anfang 20, was die bis jetzt hier auch schon geleistet hat und welche Entwicklung die durchgemacht hat. Wenn man sich alte Fotos mal von ihr anschaut und alte Matches, ist eine ganz andere Person quasi. Deswegen, also eigentlich sind das zwei, die können das und trotzdem gibt's eben irgendwie die Fehde nicht so ganz her. Ich hoffe trotzdem, dass Rhea hier gewinnt. David, wie ist bei dir?
Ja, ja, klar. Also, ja, okay.
Entschuldigung.
Man hat ja Rhea Ripley auch sehr gut angefangen zu pushen im Laufe der zweiten Jahreshälfte. Das war ja prädestiniert dafür, dass, ich habe ja auch gesagt, wegen War After Mania, jemand, der hochkommt, wäre für mich halt Rhea Ripley gewesen. Und ich glaube halt, bei der ist halt noch sehr viel möglich. Es fühlt sich halt nur nicht wie die richtige Storyline an.
Genau. Das sehe ich auch so. Kai,
bin auch für Rhea Ripley.
Okay. So, ich glaube, wenn ich jetzt nichts vergessen habe. Nein, stimmt, ich habe ja was vergessen. Wir haben das Last Man Standing Match zwischen Edge und Randy Orton noch. Ha! So, das ist ja auch ein Match, was auch natürlich gepretaped ist, logischerweise, aber was natürlich auch durch die Stipulation überall hingehen kann. Wo man eben auch mehr Freiheiten hat. Und ist in meiner Meinung nach auch eben das Match, was mit die persönlichste Fehde hat. Und das ist ein Ding, das kann sogar in der leeren Halle richtig gut funktionieren, meiner Meinung nach, wenn man das entsprechend aufbaut, wie man das auch damals bei The Rock und Mankind im MT Arena Match gemacht hat. Das war zwar kein Last Man Standing Match, aber das könnte hier gehen.
Also bei Edge und Orton habe ich mir das gleiche gedacht wie bei einem Gargano und Ciampa Match, was wir jetzt ja auch erst verzögert bekommen werden, was auch sehr schade ist übrigens, weil es quasi zweimal nicht so stattfindet, wie stattfinden sollte. Aber das sind so Matches, die gehen für mich in die Kategorie, die kannst du auch als MT Arena Match abfeuern, weil die so eine hitzige Feder haben und bei Edge und Randy Orton, das war ja auch sehr persönlich und auch diese Promos, die Randy Orton gemacht hat, also das war nicht der unterhaltsamste Orton oder das war oder ist zu diesem Zeitpunkt der beste Heel der Company, würde ich sogar sagen.
Ja,
bockstark. Auch mit dem RKO gegen Beth Phoenix zum Beispiel, also da waren ja Sachen, die hast du schon so seit Jahren nicht mehr gesehen. Das war super gut, stark, irgendwie auch emotional, auch irgendwo dann in Anführungsstrichen ergreifend, weil du so sagst, so, ja, aber Edge ist jetzt wieder zurück. Wo ich übrigens auch sagen muss, ich finde es super schade, dass wir jetzt nicht so ein Edge-Entrance bei WrestleMania bekommen, weil ich glaube, das wäre auch für ihn sehr schön gewesen. Aber ihr sagt ja so, nee, gibt wichtigere Sachen, ihr Heuchler.
Nächstes Jahr.
Ja, genau. Soll er in Saudi-Arabien machen? So, ist doch eh größer als Mania. Also das ist halt wirklich schade, aber ich glaube schon, dass man das Match so aufgrund der aktuellen Situation, da kann man dann trotzdem noch sehr, sehr viel rausholen und auch viel Brutalität zeigen und auch, so wie David das schon gesagt hat, bei Rollins und Owens, die werden ja auch relativ viel reden im Match, also irgendwie anschreien oder beleidigen oder irgendwie sowas sagen. Ich glaube schon, dass das ganz gut wird. Und da freue ich mich drauf.
Und vor allen Dingen, du hast halt durch die Stipulation, hast wirklich die Möglichkeit, die können sich durch die komplette Location bis auf die Autobahn kloppen.
Ja. Ich weiß nicht, ob das die Bestimmung zulassen.
Ich würde sagen, es wäre auch generell relativ gefährlich auf der Autobahn.
Aber gucken. Nein, aber ich finde halt, bei dem Match muss man ausnutzen, allein schon um Abwechslung zu sorgen für den Zuschauer, dass du halt nicht im Ring bleibst, sondern halt wirklich durch die Crowd, durch irgendwie das Gebäude halt, durch Gegenstände benutzen für dich. Ich finde übrigens, der Aufbau hier, die haben es hinbekommen, dass die nicht so stark drunter gelitten haben, dass kein Publikum da war.
Ja.
Ich finde gerade halt ein Edge super stark. Randy Orton, bin ich bei Kai, hat das klasse rübergebracht. Du hast bei den beiden gemerkt, okay, die wissen, wie sie halt reden müssen. Und da ist, obwohl die halt jetzt nicht die ganze Zeit aufeinandertreffen, ist da eine richtig starke Intensität da. Passt alles für mich. Ich freue mich auf das Match. Ich hoffe auch, dass das ist auch für mich ein Kandidat für ein längeres Match.
Definitiv.
Und das halt möglichst halt wirklich ausnutzen, dass man es halt nicht im Ring als Standardding macht, sondern wirklich komplett irgendwie Location, Gegenstände oder sonst irgendwie, man muss da halt mehr benutzen.
Ja, da rechne ich eben auch mit. Ich rechne auch mit einer ordentlichen Portion Brutalität zwischen den beiden, mit ordentlich Härte. Und ich bin auch mal gespannt, wie sich ein Edge hier präsentieren wird, nach so vielen Jahren, die er nicht im Ring gestanden ist. Erwarte ich aber trotzdem, dass das hier auf jeden Fall ein richtig schöner Brawl wird und wo es auf jeden Fall, wie ihr schon gesagt habt, auf jeden Fall nach draußen gehen muss, also aus dem Ring raus. Wir werden sowieso ein längeres Match haben, allein durch das Anzählen, was wir natürlich dann häufiger mal haben. Und jetzt ist die Frage, wer gewinnt denn das Ding hier? Also glaubt ihr, dass hier direkt ein Edge als Sieger rausgeht, als, ja, ne, als der, der jetzt seine Rache hier sofort bekommt? Oder könnt ihr euch hier auch einfach sowas vorstellen, dass ein Randy Orton, das ist übrigens mein Fantasy-Booking-Szenario hier, am Ende irgendwie noch den RKO rauspackt und dann Edge verliert und dann am Ende aber doch noch seine Rache bekommt?
Ich glaube, dass
David?
Kai, mach Kai. ich glaube schon, dass Edge gewinnt und damit dann in Anführungsstrichen die Redemption-Story abgeschlossen wird oder anfängt, nenn's wie ihr willst. Also das ist einfach so. Okay. Also der einzige Grund, warum Edge hier verlieren sollte, wäre diese ganze Corona-Geschichte. Um den Edge-Sieg herauszuzögern und zu sagen, nee, wir geben das einem Live-Publikum. Aber an sich spricht meiner Meinung nach nichts für einen Randy-Orton-Sieg. Und alles für einen Edge-Sieg.
Beim vollen Stadion absolut bei dir, aber andere Situationen, ich würde es am liebsten so booken, dass Randy Orton es irgendwie halt hinkriegt, dass er gewinnt und die Fehde dann weitergeführt wird und irgendwann zum richtig großen Finale. Den beiden traue ich auch ein richtig geiles Hell in a Cell-Match zu. Irgendwas halt, was dann halt einen richtig großen Payoff vor der Crowd gibt. Ich würde es halt lieber so booken. Also ich tippe mal auf Randy Orton, nicht wegen dem Herz, sondern einfach wegen der Hoffnung, dass halt ein gutes Payoff-Match dann irgendwann kommt, weil ich glaube, die beiden sind auch gut genug, um die Story noch weiter zu erzählen, dass sie halt vor allen Dingen halt noch persönlicher und privater wird.
Du kannst ja auch hier Edge wirklich noch mal quasi über die Klippe quasi werfen, also im Sinne von, was seinen emotionalen Zustand angeht. Du kannst ihn ja wirklich noch mal, dass er einfach hier ähnlich wie das ein Otis macht, weißt du, dass er sich nicht unter Kontrolle hat, dass er einen Fehler macht oder sonst irgendwas und Randy Orton dann mit dem RKO ihn irgendwie abfertigt und ja, dadurch irgendwie so sein, dass das Match hier noch gewinnt, aber am Ende dann eben doch noch mal, vielleicht gibt's dann doch noch mal den Beatdown von Edge. Deswegen tippe ich ja auch eben auf einen Randy Orton, der das hier gewinnt und dass man dann eben versucht, diese Storyline noch ein bisschen fortzusetzen. Erfahrungsgemäß haben zuletzt die großen Rückkehrer, die auch längere Zeit nicht da gewesen sind, die haben das erste Match häufiger verloren. Wir erinnern uns beispielsweise mal an Brock Lesnar gegen den John Cena, der hat verloren. Wir haben auch andere Wrestler gesehen, die nochmal zurückgekommen sind und dann das erste Match verloren haben. Deswegen, ich glaube, dass man vielleicht Randy Orton hier auch erstmal noch in eine andere Richtung gehen wird als beim Match.
Was ich übrigens am geilsten finde ist, das finde ich super witzig, David bookt ungefähr so wie so Raw so 2016 oder 15 so zu Authority-Zeit. Dieses, so ja, das ist ein Finish, aber wir spannen uns das auf für wann anders. So dieses, wir machen das nicht jetzt, wir machen das dann.
Ich denke gerade quasi als in WrestleMania-Moments.
Ja, ich weiß, ich finde das auch super witzig einfach nur.
Dieses, ja, ich mache generell auch Overbooking, das ist so Attitude-zeitmäßig.
Ja, also wirklich so dieses, ja, das ist ein geiler Moment, aber den machen wir nicht jetzt, weil jetzt gerade ist Kacke. Wir ziehen das irgendwie hin, bis der Moment scheiße ist und dann machen wir ihn.
Ich muss aber bei den beiden auch noch dazu sagen, ich finde halt, die Fehde hat einfach genug Potenzial. Ich habe zum Beispiel gerade, während ihr geredet habt, an die Fehde zwischen Randy Orton und Triple H damals gedacht, wo der dann in ihm Haus besucht hat und so. Ich glaube halt, es könnte halt noch persönlicher bei den beiden werden und richtig spannend.
Junge, aber es Kontakt. Dann wird so ein beschissenes Match wie gegen Triple H.
Ja. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, beide kriegen das schon gut hin, aber ich möchte halt, hey, ich meine, das ist ein Kompliment eigentlich, das hat bei WWE nicht oft. Ich möchte gern mehr von der Geschichte sehen.
Ja.
Ich möchte nur gar nicht, dass sie vorbei ist.
Ja. Bin ich bei dir. Und ich glaube auch, dass eben gerade weil diese WrestleMania so anders sein wird, wird das nicht diese klassische Payoff-Mania, die wir sonst immer bekommen, wo man immer sagt, ja, am Ende muss dann ein Babyface gewinnen und alles muss gut sein. Ich glaube, dass man vielleicht auch gerade, das klingt jetzt so total negativ und irgendwie total absurd, aber ich glaube, dass man gerade diese neuen Umstände auch dafür nutzen kann, dass man hier immer wieder mal so Überraschungen einwirft und vielleicht auch mal ein bisschen unbequeme Siege oder sonst irgendwas hier mit einfährt. Nicht, dass das unbedingt bedeutet, dass das gut wird, aber dass es zumindest anders wird. Und das ist ja schon mal auch ein Qualitätsmerkmal möglicherweise. Also ich versuche noch immer so ein bisschen hoffnungsvoll zu sein, auch wenn ich jetzt nicht gerade die allergrößte Vorfreude auf WrestleMania empfinde. Aber
Ich merke gerade so im Rahmen des Podcasts, so ich habe schon ein bisschen Bock. So langsam.
Ja, es gibt so ein paar Matches, wo du merkst so, ja, doch, das möchte ich schon gern sehen. Ja,
also es ist wie immer das Problem, also im Endeffekt, wenn das jetzt eine 8-Matches WrestleMania wäre, dann würden wir uns auch nicht beschweren. Aber ich finde halt, eigentlich sind 16 Matches mal wieder viel zu viel.
Jo.
Und andererseits, aber die Card an sich ist gut. Ja. Also auch wenn wir sagen, boah, theoretisch Goldberg gegen Roman Reigns, bla, aber eigentlich an sich, die Card ist gut und das hat Riesenpotenzial, aber unter den Umständen aktuell leidet es natürlich auch. Ja, und dann kommen wir mal hier zur Smackdown-Seite und fangen da mal an mit dem Match um die WWE Intercontinental Championship. Da treffen logischerweise Sami Zayn, der Champion, und Daniel Bryan aufeinander. Daniel Bryan begleitet von Drew Gulak und wir haben natürlich bei Sami Zayn Cesaro und Shinsuke Nakamura. Da hat sich ja in den letzten Wochen bei Daniel Bryan und Drew Gulak so eine Art Freundschaft entwickelt. Drew Gulak als der Trainer hat ja auch das Match gegen Shinsuke Nakamura hier zuletzt gewonnen, damit überhaupt Daniel Bryan hier den Title-Shot bekommt. Und ich muss leider sagen, ich finde die beiden recht unterhaltsam zusammen, Daniel Bryan und Drew Gulak. Gerade auch, wenn man so mal bei Twitter schaut, irgendwie, was sie da machen, wie Daniel Bryan irgendwie einen Headlock trainieren soll, mit so einem Ball, den er unter seinen Achsel einklemmen soll und solche Sachen. Finde ich witzig. Die Fehde der beiden ist für mich eine prädestinierte Midcard-Fehde, die mir bis jetzt eigentlich relativ viel Spaß gemacht hat. Sami Zayn im Kommentar kann man so machen. Und ich erwarte mir hier ein richtig gutes Match, weil das sind zwei, die es können.
Ja, so. Also das könnte auch generell so ein richtig, richtig starkes Match werden. Auch mal seit längerer Zeit eins der besseren Sami Zayn-Matches. Ich muss auch sagen, oder generell auch mal eine Frage an euch, wie ihr es findet, weil ich mag diese neue Daniel Bryan-Rolle. Also der hat ja auch immer in einem Interview gesagt, dass er sich auch vielleicht gar nicht mehr so mega krass Fulltime-Wrestling sieht und so alles, weil er ist ja auch schon ein bisschen älter, hat auch natürlich seine Historie, die er eben mitbringt durch die Verletzungen. Und ich finde dieses kleinere Wrestler irgendwie groß machen oder durch sein eigenes Spotlight dann wiederum Spotlight auf kleinere Wrestler zu setzen, wie ein Drew Gulak zum Beispiel, der in der WWE sonst eher untergeht. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz geile Rolle. Und ich glaube auch, das ist eine Sache, die in Daniel Bryan Spaß macht. So versuchen, irgendwie neue Stars zu machen oder anderen Leuten ein bisschen Exposure zu geben. Von daher finde ich das eigentlich super gut.
Ja, bin ich komplett bei dir. Also ich finde auch einen Drew Gulak sehr unterhaltsam, habe ich auch schon 1000 Mal gesagt irgendwo. Ich mag den Typen, der hat jetzt auch noch körperlich extrem zugelegt in den letzten Monaten, muss man auch sagen. Und die Interaktion der beiden funktioniert für mich. Und jetzt, die sehen ja ein bisschen aus wie Brüder irgendwo, könnten auch miteinander verwandt sein. Und jetzt als Team gegen die Mannen um hier den kleinen Diktator irgendwie, Sami Zayn, das passt für mich schon. Ich weiß gar nicht, David, wie siehst du das?
Nee, da gibt's ja nicht viel zu meckern. Du merkst vor allen Dingen, was Kai schon sagt, vom Gefühl her, so Daniel Bryan hat auch gerade Spaß daran, was er macht. Und ich glaube, er ist auch in einer Position, wo er sich ja auch ein bisschen aussuchen kann, mit wem er arbeitet und was er macht. Und ja, das spricht ja auch ein bisschen für ihn, dass er halt wirklich versucht, jemanden quasi, ja, die Tür aufzuhalten, damit er ein bisschen reinkommt, wo er vielleicht sonst nicht so ins Spotlight kommen würde. Bei Sami Zayn, ja, ich bin da einfach kein Fan von dieser Konstellation, weil ich einfach dann denke, hey, da ist jetzt gerade so ein Shinsuke Nakamura, der vor kurzer Zeit noch einen Rumble gewonnen hat. Und jetzt ist er halt der Dummy, der halt nur ein bisschen aushilft. Da habe ich halt ein Problem damit. Ich kriege das mental einfach nicht aus der Birne raus, gebe ich zu. Bei Sami Zayn, Daniel Bryan generell die Aufeinandersetzung, ja, das wird ein gutes Match. Ich glaube, das kann auch wirklich ein sehr gutes Match werden oder so ein Show-Stealer, Anführungszeichen. Wobei mich, dass Sami Zayn auch erstmal wieder überzeugen muss. Der hat früher immer abgeliefert, aber ich finde halt, ja, das muss er halt erstmal wieder beweisen.
Das ist wahr.
Ich weiß, es klingt jetzt assi, aber ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine.
Doch, ja. Definitiv bin ich bei dir.
Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, der kann das.
Ich hoffe es.
Ich habe da vollstes Vertrauen in Sami Zayn. Jetzt die Frage, gibt es hier einen neuen Champion? Kriegen wir nochmal Daniel Bryan als IC-Champion oder mogelt sich Sami Zayn vielleicht mit der Hilfe seiner Mannen irgendwie hier zur Titelverteidigung, Kai?
Ich glaube, ein Sami Zayn mogelt sich da irgendwie durch. Also, weil es wird irgendwie passen. Und ich würde es auch ehrlich gesagt schade finden für ein Sami Zayn, wenn er jetzt mal seinen allerersten Titel gewinnt und den jetzt irgendwie im Performance Center, auch wenn es WrestleMania ist, an Daniel Bryan abgeben muss. Ich hätte es auch generell schade gefunden, wenn er es bei einer normalen Mania machen müsste. So, weil der ist immer da, der macht immer, glaube ich, seinen Job, der macht das, was dem gesagt wird. Und so als Belohnung kann man den noch vielleicht ein bisschen länger den Titel halten lassen.
Nee, ich finde, Daniel Bryan macht das. David?
Ich hoffe, Sami Zayn. Ich finde, Daniel Bryan braucht diesen Titel absolut nicht. Das Match ist für mich eher da, um Sami Zayn wieder zu stärken. Ich hätte eher Bock, dass Sami Zayn ein guter Midcard-Champion erstmal wird, sich etabliert. Im Idealfall, mein Traumszenario wäre natürlich irgendwann mal ein Split, dass dann Cesaro mal turnt und dann beide gegeneinander. Aber ich finde halt, Daniel Bryan braucht den IC-Belt nicht.
Das ist auch meiner Meinung nach kein Odd-Couple, das ist einfach nur ein nicht gutes Couple generell. Also ich finde diese Paarung um Sami Zayn, Cesaro und Shinsuke Nakamura, das passt auch irgendwie nicht. So klar, als am Anfang so als ja. Mouthpiece für Nakamura war es okay, aber also ich sehe keinen Grund, warum die drei zusammen rumlaufen sollten.
Ja, ja, damit wurde alles gesagt.
Genau, lassen wir einfach mal so stehen. Kommen wir zum nächsten Match. Wir haben noch das Match um die WWE SmackDown Women's Championship. Das war ursprünglich angesetzt als Six-Pack-Challenge. Jetzt sind es nur noch fünf, nachdem Dana Brooke auch in Quarantäne gelandet ist. Wir haben Bayley, die Championess. Wir haben Lacey Evans, Naomi, Sasha Banks und Tamina. Warum auch immer Tamina, vielleicht hat sie gerade Zeit oder so, man weiß es nicht.
Einfach auch nicht krank.
Ich weiß es auch nicht.
Wen haben wir denn noch?
Eigentlich ist das Match ja hier gemacht dafür, dass man irgendwie Sasha Banks gegen Bayley hat und dass man hier eine Fehde hat. Aber das fühlt sich für mich wirklich so an wie, ach ja, wir müssen diesen Titel noch mal auf die Karte bringen und die eigentliche Story mit Sasha und Bayley, die heben wir uns dann für irgendwann später auf. Und deswegen rechne ich hier einfach mit einer ich rechne eigentlich mit einer Titelverteidigung, könnte mir aber vorstellen, dass Sasha hier schon Bayley betrügt, quasi am Ende einrollt und sich so den Titel holt. David.
Ich will erstmal sagen, ich finde die Frisur von Bayley immer noch absolut furchtbar.
Bin ich bei dir? Bin ich bei dir?
Ich möchte das einfach nicht mehr sehen. Ich hoffe, dass ihr das irgendwann mal jemand sagt, weil das hilft ihr weder beim Charakter noch irgendwie beim Auftreten. Es sieht halt immer ein bisschen komisch aus.
Es ist halt nicht hilisch, es ist einfach hässlich.
Ja, es passt hier einfach gar nicht zu ihr. Und das Schlimme ist, ich habe gerade so ein krasses Déjà-vu, wie oft wir früher in Monaten und Jahren einen Podcast hatten. Ja, Bayley und Sasha Banks, das ist jetzt der Moment, wo halt jemand gegeneinander türen könnte.
Einfach weibliche Braun Strowman.
Das wird sich halt wahrscheinlich ewig ziehen. Es wird nie passieren, immer angeteasert werden, aber nie durchgezogen. Natürlich wäre das prädestiniert dafür. Eigentlich bei WrestleMania hättest du auch ein Single-Match machen können. Hier, was mir halt total auf die Nüsse geht, dass es sich halt anfühlt wie so ein Diven-Match nach dem Motto, was machen wir denn jetzt? Ah, komm, wir packen jetzt mal alle, die frei sind, rein in ein Match, wovon halt dann noch zwei sind, die ich absolut im Ring einfach gar nicht sehen will. Nein, eigentlich drei. Ich mag Lacey Evans im Ring einfach immer noch nicht. Tamina geht gar nicht. Ich finde Bayley absolut nicht überzeugend, seit die Champion ist, auch vorher nicht. Aber ich finde momentan die Matches von ihr einfach auch nicht gut. Sasha Banks sticht halt von den beiden total raus. Naomi kann was. Ja, ich hoffe halt, dass irgendwann mal eine Sasha Banks-Bayley-Fehde kommt, aber selbst dafür ist Bayley für mich absolut zu irrelevant als Championess. Das Match ist mir egal. Ich möchte einfach nur, dass das vorbei ist und Bayley am Ende sagt, ich mache mir eine andere Frisur.
Ich will einfach nur, dass es vorbei ist.
Ja, habt ihr irgendwie Vorfreude oder da irgendwie
gesagt,
oh, wäre ja cool, wenn das passieren könnte. Oh mein Gott, vielleicht könnte Lacey Evans ja den Titel gewinnen. Ja!
Wäre einfach cool, wenn es schnell gehen würde. Wenn es schnell geht, ja, macht nichts.
Ist auch für mich ein heißer Kandidat übrigens für irgendeine Kickoff-Show. Also, wenn man da zwei Matches in die Kickoff-Shows reinpacken würde, was ich mir auch durchaus vorstellen könnte.
Oder Pinkelpause.
Ja, oder halt so ein kleines 5-Minuten-Match irgendwo zwischendrin. Mehr erwarte ich mir hier nicht. Und wie gesagt, ich.
Aber die Promo war auch mies. Hattet ihr da auch so Fremdschäden?
Ja, das ist alles furchtbar.
Also ich hatte wirklich Fremdstehen. Ich habe einfach nur gedacht, so, oh Leute, bitte auf.
Ja, wenn Tamina hier auf einmal als die große Bedrohung dargestellt wird, ja, dann haben wir doch echt ein Problem in der Damen-Division.
Und die direkt fast gebotcht hat beim ersten Move, fand ich super. Ja. Ja,
weil ich sag mal, Tamina ist eigentlich nur eine Bedrohung, wenn du sagst, wir brauchen wieder jemanden für eine Battle Royale oder mal ganz kurz für einen Damen-Rumble. Aber sonst ja. Kannst du es vergessen.
Ja, lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
Bayley.
Wen tippt ihr denn?
Ja, Bayley, keine Ahnung.
Komm, ich sag mal Sasha Banks.
Kann ich mir auch vorstellen.
Mit einem Roller.
Ja, nee, aber dass sie dann auch einfach so eine Lacey Evans pinnt und sagt, ja, sorry, ich wollte halt gewinnen.
Ja, oder Bayley ist kurz davor, Lacey Evans zu pinnen und Sasha schubst Bayley raus und dann staubt ab quasi, sowas in der Richtung. Ja. David.
Ja, ich tippe mal.
Das ist ein Reißverschluss?
Ja, sorry. Das
hat Kai jetzt gerade seine Hose aufgemacht?
Ja, mein Penis rausgeholt.
Auf oder zu? Ist halt die Frage, auf oder zu? Ich sag Bayley. Können wir uns denn darauf einigen, dass alle eine andere Frisur wollen?
Ja, mir egal. Um mal hier eure Floskeln auszupacken. Also die Frisur von Bayley ist, glaube ich, das geringste Problem. Ja, ist doch super, wirklich so. Machen wir weiter. Wir haben noch das Firefly Funhouse Match, um mal was Unterhaltsameres hier zu bringen. Weil ich muss ehrlich sagen, ich hab ja einen Spleen für solche komischen Matches.
Mega.
Ich habe mit Shaggy auch schon hier Final Deletion haben wir jetzt aufgenommen als Match of the Week. Kleiner Spoiler hier für die Supporter. Ich fand auch das Firefly Funhouse Match in der ersten Hälfte
können wir das mal als Dingens Match machen, als Match of the Week, das Firefly Funhouse, ach, das,
nein.
Das House of Horrors oder wie es hieß, Match?
Nein, das war furchtbar, außerdem hatten wir das hier im Podcast.
Ja, es fing ja lustig an, nur halt der Anfang war auch das Einzige, was gut war.
Ja, eben. Es hätte halt nicht in den Ring gehen dürfen. Das war das Absurde dann.
Das war schon im Haus schrecklich, wo dann irgendwie der Regisseur da meinte, ich mache komische Kamerawinkel und du einfach nur dachtest, oh wow, ein Kindergarten ist gruseliger.
Ja, einfach gut. Egal, darüber sprechen wir jetzt nicht. Wir sprechen über das Firefly Funhouse Match. Und ich sag euch, ich habe da richtig Bock drauf. Ich will da richtig verrückten Scheiß einfach sehen. Weil du kannst natürlich jetzt mit dieser neuen Persona von dem Bray Wyatt, du kannst auch da noch viel, viel mehr mit spielen als mit diesem House of Horrors Ding eigentlich.
Natürlich, also du kannst ja jetzt, und die Sache ist ja, wir wissen ja auch nicht, was ein Firefly Funhouse ist. Also, weil, so klar, wir kennen halt das Wohnzimmer von dem Kollegen, aber mehr ja nicht. So dieses,
weißt du, was ich geil
finde? So das ist abgebrannt.
Ich grätsche da jetzt mal eiskalt dazwischen, ist mir jetzt egal, schneid es meinetwegen raus. Was ich cool fände,
wäre halt wirklich, wenn ich das jetzt mal bei dir rausschneiden würde, David, dann blieb kein Podcast mehr übrig.
Ja, eben. Ich fände cool, wenn das wirklich in einem Funhouse stattfinden würde. Kennt ihr das aus Amerika von Jahrmärkten und so weiter? Mit so einem Raum voller Spiegeln und bei dem anderen dreht sich das und so ein Zeugs. Das fände ich lustig.
Das wäre eine richtig, richtig, richtig beschissene Idee, David.
Nein. Das wäre spaßig. Und im Übrigen möchte ich noch kurz zurückgrätschen, weil Olaf und ich hatten ja noch ein Match, beziehungsweise wir hatten ja WrestleMania besprochen. Wir hatten WrestleMania besprochen. Wir hatten ja auch schon mal ein Match zwischen John Cena und Bray Wyatt besprochen.
Ja.
Hast du gerade nicht auch so richtig Bock und zeigt gleich auch ein bisschen Angst vor dem Overacting von John Cena, wenn er das genauso macht wie damals bei dem Match.
Das war bei WrestleMania 30, wo wir das gesehen haben. Ne? Ja, ja. Ne? Wo seine Dämonen, die aus ihm rausbrechen wollen, die böse Seite von John Cena und so. Ja, ja. Ich hoffe, das sehen wir nicht. Ich hoffe auch vielleicht auch, dass er ein bisschen dazugelernt hat. Ich weiß es nicht. Ich bin bei diesem Match komplett unvoreingenommen und freue mich in erster Linie darauf zu sehen, was sich da die Menschen ausgedacht haben. Weil ich glaube auch, dass das schon längere Zeit feststeht. Und ich glaube, dass man da sich mehr Gedanken drüber gemacht hat, als bei diversen anderen Kämpfen, die wir hier auf der Karte haben. Deswegen
Aber was erwartet ihr denn? Wie würdet ihr das denn booken, nur einfach in zwei Sätzen, was ihr da Verrücktes machen würdet?
Ganz im Ernst, ich finde die Idee von dir, ich habe mir tatsächlich auch irgendwie sowas, also nicht so ein Funhouse mit Spiegeln und so, aber ich habe mir tatsächlich auch irgendwie sowas Zirkusmäßiges in der Richtung irgendwie ausgedacht. Ne? Also irgendwas ganz bunt Gruseliges mit kaputten Clowns und mit Fingerpuppen und mit Stimmen und mit übergroßen Hämmern und all dem, was da irgendwo zugehört.
Was aber auch so ein bisschen mehr Insight zeigt zu diesem Firefly Funhouse, weil wir davon ja gar nicht so viel wissen. Und wenn du so denkst, wir sehen ja immer so diese Happy-Seite der Kamera, aber was passiert dahinter irgendwie ich hab halt Bock, die Abgründe von diesem Funhouse zu sehen. Dass so vorne alles super toll aussieht und dahinter so eine kaputte Seite, wo dann so, oder irgendwie so Sachen, so, wo du sagst, so, ja, das ist die Seite vom Fiend und sowas will ich irgendwie haben.
Dann hast du im Hintergrund noch die Musik vom Firefly-Funhouse, die dann irgendwie langsamer wird,
so. Ja, genau, dann so, ja, jetzt.
Du kannst hier theoretisch auch zwischen den beiden Bray Wyatt-Charakteren ja wechseln.
Ja, natürlich.
Ja.
Das habe ich auch schon gedacht. Du kannst da super Cuts machen und wenn die halt, wir haben ja vier Locations, ja, lass davon ein Studio sein, was sie seit Wochen schon aufgebaut haben, da könntest du echt was machen.
Ja, also das hat echt Potenzial. Ich glaube, das haben wir aber auch damals beim House of Horrors Match gesagt.
Das stimmt. Also das Einzige, was ich übrigens nicht sehen möchte, ist ein Sieger John Cena.
Nee, auf gar keinen Fall.
Das wäre Pest. Also nach der Niederlage gegen Goldberg hier will ich nicht, dass der Fiend jetzt nochmal drauf geht. Und ich will auch nicht, dass Bray Wyatt hier sich hinlegt, so nach dem Motto, ah ja, dann hat der Fiend ja nicht verloren, sondern es war Bray Wyatt, der dann hier verloren hat.
Ja.
Na, so eine beschissene Ausrede will ich dann nicht haben, dass John Cena dann am Ende feiern darf.
Cena verliert und kommt dann irgendwann als Doktor zurück.
Das wollte ich gerade sagen. Eigentlich müsste das ja kommen.
Ja.
Wäre auch witzig.
Aber dann wirklich, also da bin ich dann auch beim David Authority Booking, dann aber auch wirklich erst, wenn wieder Crowds da sind. Weil sonst ist es einfach peinlich, wenn so ein über 40-jähriger Mann mit seinen Sneakern reinkommt und dir aufpumpt. Aber wenn Publikum da ist, dann ist es wieder cool.
Oh ja, so. Ja, ich bin da gespannt drauf, auch was jetzt da vielleicht bei SmackDown passiert, ist ja auch noch die andere Frage. Vielleicht wird da ja schon mal was angedeutet. Aber wir sind uns auch hier einig, dass ein John Cena verlieren muss.
Ja.
Ja.
Sehr gut. Dann kommen wir zum nächsten Match. Wir haben noch Elias gegen King Corbin hier. letzten, also für uns letzten Smackdown-Ausgabe haben wir gesehen, wie King Corbin Elias hier vom Balkon geschubbt hat irgendwie.
Mit dem Soundeffekt.
Genau, mit dem wunderbaren Soundeffekt. Ich habe es schon im Vorgespräch gesagt, ich hätte mir noch diesen Standardschrei gewünscht, den man sonst immer so als Soundeinspieler da bringt.
Wieso?
Genau, why?
Es gab doch auf Twitter so eine Version, wo da jemand diese Szene, also die das Audiofile von König der Löwen drüber gelegt hat, dieses Ich tötete Mufasa. Ja.
Auch schön. Glaubt ihr, dass dieses Match so stattfinden wird?
Ich hoffe einfach mal nicht, weil das richtig langweilig ist. Also, ich sag, das einzig Gute an dem Match, wirklich, das, an dem ganzen, also so an dem Match mache ich das drumherum, ist, dass wir quasi, dass dem Match dieser witzige Entrance von Gronk vorgegangen ist. Das ist das einzig Gute an dem Match. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Weil
du
der
sagst
Entrance
da,
war sehr witzig.
Ja, du sagst da was Wichtiges, da haben wir nicht noch gar nicht drüber gesprochen, weil es ist ja auch ein Host dabei bei der diesjährigen WrestleMania, nicht Rob Gronkowski, du hast gerade schon angesprochen. Und ich glaube, dass ein Elias hier nicht antreten wird und dass wir einen Ersatz bekommen werden. Und ihr könnt euch schon denken, wen ich da rausgepickt habe. Ich glaube, wir kriegen Mojo Rawley gegen King Corbin. Was auch nicht besser
ist. Wird immer besser.
Ist auch nicht besser.
Das ist da mal, das ist mal ein Mania-Match.
Ja, ich glaube, wir kriegen Mojo Rawley gegen King Corbin und Gronk ist irgendwie ringside oder so.
Und Elias, Elias singt während des ganzen Matches.
Elias ist irgendwo im Krankenhaus, aber auch kein guter Platz für ihn. Elias ist irgendwo auf seiner Ranch oder so und spielt der Gitarre. Oder er ist ja ein Drifter,
der kommt zum Rollstuhl raus mit ganz viel Gips um Arm und um Hals und so und dann spielt er einfach.
Ja, irgendwie so. Spielt nur Mutter Monika, weil es ist so ein Gestell, der hat so ein Gestell am Hals und kann Mutter Monika damit spielen.
Michael Hirte.
Also das ist meine Theorie, wie das hier ausgehen wird, weil man sollte diesen Sturz dann ja schon verkaufen und das wäre dann eben so meine Theorie, wie man das machen könnte. David, glaubst du, das könnte so kommen?
Ich will das alles nicht. ich will das einfach nur alles. Ich möchte noch nicht mal daran denken. Ich finde halt King Corbin so langweilig und Mojo, da habe ich schon lieber Elias. Oh Gott, ist ja alles schön.
David, weißt du, was ich mich gerade frage?
Ja, bitte.
Glaubst du, also klar, wir unterbrechen uns sowieso immer, aber ich frage mich, ob es jemals schon mal einen Podcast gab, bei dem wir uns grundlegend so einig waren.
Ich glaube, das ist
WrestleMania-Preview.
Kann man uns dann hier darauf einigen? Das ist uns egal, wie du es halt gerne sagst. Ja.
Und also von mir aus kann auch einfach der Ref gewinnen.
Ja, wir wollen das einfach. Das wäre gut, ein Ref gewinnen, pinnt einfach beide.
Ja.
Macht Sinn. So, und jetzt mal hier seriöse Tipps, bitteschön.
Da gibt's ja keine seriöse. Du hast ja schon gesagt, dass anders gebuckt wird, ein anderer Gegner. Willst du das jetzt voraussagen?
Ja, du kannst auch sagen, nein, Olaf ist Quatsch.
Ja, dann tippe ich jetzt seriös und sag, bei Elias gegen King Corbin gewinnt Mojo Rawley.
Ich sag, King Corbin gewinnt, weil der gewinnt ja irgendwie öfters mal unwichtige Matches und ich will das einfach nicht. Lass es einfach nur kurz und schnell vorbei sein und das ist das Match, wo ich einfach Bud Spencer Sounds die ganze Zeit haben möchte.
Ein Match wie eine Wurzelbehandlung. Lass es einfach schnell vorbeigehen.
Olaf, was tippst du, bevor ich jetzt meine Frage stelle?
Mojo Rawley.
Ja, sehr cool.
was ich übrigens nicht verstehe. Tut mir leid, das ist doch naheliegend.
Ja, ist auch gutes Booking einfach.
Ja, das ist was für die Fans.
Was ich aber wirklich nicht verstehe, ist, dass jetzt in der aktuellen Zeit, wo man ja relativ eingeschränkt ist, was Live-Publikum angeht, aber wo man ganz witzige Sachen irgendwie filmen kann, dass der 24-7-Titel nicht so wirklich präsent ist, das finde ich enttäuschend, bin ich ganz ehrlich.
Willst du noch ein 17. Match?
Nee, aber da hättest du doch so als, einfach mal so auch als Einschub jetzt bei Mania oder sowas, so Backstage, dann ist irgendwie einer im Performance Center und dann passiert was und dann wechselt der Titel so.
Ich stelle mir das gerade so vor wie bei War und so weiter, wo dann plötzlich so 20 Wrestler hinter dem herlaufen, dann kommt aber die Polizei, hör mal, das darf man gar nicht. Ja. Das sind zu viele.
Und das Gesundheitsamt also, gleich hinterher, so ganz viele Leute.
Aber damit kannst du doch Gags machen, oder? Jetzt mal ganz ehrlich.
Ja, natürlich, du kannst eigentlich einen Running Gag dadurch machen, der sich durch die ganze WrestleMania zieht, wo immer im Hintergrund plötzlich irgendeiner was macht.
Ja, also hätte ich Bock drauf.
So, gut. Dann, haben wir jetzt das Ding getippt hier? Sind wir damit durch?
Ja, wir haben es getippt.
Gut. Dann kommt jetzt hier nämlich die kleine Spoiler-Warnung an der Stelle, weil wir haben noch zwei Matches übrig, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Und da ist so ein bisschen ja Nebulöses natürlich, was da im Hintergrund ist. Wir haben letzte Woche schon angesprochen, also erstmal jetzt hier nochmal, ne, wer jetzt nicht gespoilert werden will und wer keinerlei Infos haben möchte, vielleicht auch, was jetzt bei SmackDown passiert oder was eben wahrscheinlich bei WrestleMania passieren könnte, der soll jetzt bitte an der Stelle aussteigen und darf sich auf unsere Review-Podcasts freuen. Schön. Oder hört einfach bei Patreon und Steady vorbei. dabei. Da gibt es Head-to-Head und das Watch-Along zu WrestleMania 24. So, erstmal fangen wir jetzt erstmal an mit dem, ja, eigentlich Kais und meinem Match, ich glaube unser aller Match, das Triple Threat Ladder Match um die WWE SmackDown Tag Team Championships. Da sind ja angedacht The Miz und Morrison. Die beiden treffen auf The New Day und eben auf die Usos, und es sollte, wie gerade schon angesprochen, ein Leiter-Match werden. Das war ja genau das Ding, was wir uns eigentlich gewünscht haben, Kai.
Und tut dir das auch mit am meisten weh im Herzen? Also jetzt grundlegend, ob das Match jetzt so stattfindet oder nicht, aber dass wir jetzt sagen, das wollen wir eigentlich haben, und dann hätte es ohne Fans stattgefunden. Also weil, als ich die Ankündigung gehört habe, da hat schon weh getan.
Und es
war so, wir haben so lange gefordert und jetzt so?
Ja, ist nee, aber auch, selbst ohne Fans wäre es ja trotzdem noch geil. Ich breche ja mal kurz die Lanze. Ne? Kai und ich dürfen jetzt mal kurz einen Smalltalk halten, wie großartig Miz und Morrison es mit Abstand am besten geschafft haben, einen zu unterhalten ohne eine Crowd.
Ja, also jetzt auch nicht nur, also Segment, was wir, glaube ich, beide super geil fanden, war, wo sie dann auch New Day und sowas nachgemacht haben und die Usos, aber auch schon in der Woche davor, ja, wo es dann, wo sie da in ihren Stühlen saßen und so meinten so, ja, wer jetzt was dagegen hat, was wir sagen, der soll einfach was sagen. Und dann so, sagt anscheinend keiner, ja, oder was.
You suck.
Ja. Und auch so, wie die da selber so ihre Chants gemacht haben, so dieses, diese Grenze, wo du sagen, so, das ist super unangenehm, aber richtig witzig. Und also die beiden, wirklich fantastisches Talent, was Unterhaltung angeht, jetzt auch in dieser Zeit, da hast du mal gemerkt, wer so ein bisschen über sich hinauswachsen kann und sich der Situation anpasst, oder wenn du so Schema F abfeuert. Und die beiden, ey, das war wirklich richtig gut. Da hast du auch gemerkt, dass es dieses mit der Kamera spielen, was wir halt auch meinten in dieser, wo sie dann New Day und sowas und die, ja, Usos und Heavy Machinery gespielt haben, weil sie dann ja so gecuttet haben, dass sie sich miteinander als Fans unterhalten haben. Also das war einfach grandios.
Das war super. Vor allen Dingen, das hat ja die Vorfreude ja noch mehr geschürt zu diesem Match.
So. Ja, das stimmt.
Und jetzt kam aber ja die Gerüchteküche. Dave Meltzer unter anderem hat vermeldet, dass The Miz nicht antreten durfte, weil er Krankheitssymptome aufgewiesen hat. Man weiß noch nicht 100% genau, was für Krankheitssymptome, aber muss wohl auch in Richtung Erkältung gegangen sein. Entsprechend hat man ihn hier aus dem Match genommen, und anscheinend wird das Match anders gebookt. Es wird gemunkelt, dass es ein normales Leitermatch zwischen Morrison und einen von Usos oder einen von den New Day sein kann. Es kann ein Triple Threat Ladder Match werden zwischen quasi jeweils einem Vertreter der Teams. Das finde ich schon extrem schade, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das war auch ein Match, auf das ich mich eigentlich gefreut hätte, auch ohne Zuschauer. Weil ich glaube, das ist so ein Ding, wenn du das clever löst, dann kann man daraus auch ohne Zuschauer ein interessantes und schnell geführtes, spannendes Match machen, wenn du eben das entsprechend koordinierst und auch vielleicht da hier und da mal den entsprechenden Cut setzt irgendwo.
Du musst jetzt komplett neu booken, weil du musst ja bedenken,
ja, klar,
mit 6 Mann, da hast du halt schon deine Spots im Kopf gehabt. Wie bauen wir das auf? Irgendwas Kreatives sich halt einfallen lassen. Und jetzt auf einmal, bumm, das geht ja nicht mehr.
Genau. Und deswegen können wir hier auch gar nicht richtig tippen, weil wir wissen noch nicht mal genau, welches Match stattfindet. Zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen.
Also wenn es zu diesem Single-Triple-Sweat-Leiter-Match wird, dann können wir uns darauf einigen, dass bei New Day wird dann Kofi Kingston kämpfen, oder?
Gehe ich von aus. Ja. Bei den Usos ist es eigentlich relativ wurscht.
Ja, ja.
Ne? Und ich glaube aber auch trotzdem, dass wenn man, auch wenn es nur ein Triple Threat Leiter Match würde, ich glaube trotzdem, dass auch die beiden verbliebenen Mitglieder von The New Day und den Usos, ich glaube, dass die auch noch irgendwie mit involviert werden würden einfach. Aber es wäre im Endeffekt ja dann nur noch so ein Trostpflaster eigentlich, damit man noch irgendwie ein Leiter Match auf der Karte hat. Finde ich interessant, finde ich cool, aber natürlich wäre es schöner gewesen, wenn man da auch ein Match um die Titles irgendwie hier gehabt hätte.
Aber egal, welches das jetzt wird, wir können es doch, oder bin ich jetzt der Einzige, der denkt, das könnte der Showstealer werden?
Nö. Nö, das kann es definitiv werden.
Das ist schon mal gut. Genau. Sind wir uns wieder einig, verdammt Kai.
Virtuelle High Fives hier, desinfizierte. Ich kann mir das auch gut vorstellen, es wird auf jeden Fall ein launiges Match werden. Wie es dann tatsächlich rauskommt, ist dann die nächste Frage. Freue ich mich auf jeden Fall drauf, wenn es ein Leitermatch geben wird, weil Leitermatches sind immer gut. So, wir haben noch ein Match auf der Card, und das ist natürlich Goldberg gegen Roman Reigns, und wir haben schon im letzten Podcast gesagt, dass ja da schon die Geschichte im Umlauf gewesen ist, dass Roman Reigns aufgrund seiner Leukämieerkrankung und der Furcht quasi vor einer Infizierung mit dem Coronavirus, dass er gesagt hat, ne, das mache ich nicht, da reise ich nicht hin und setze mich da der erhöhten Gefahr aus, mich eventuell anzustecken und krank zu werden, weil durch die Leukämiebehandlung einfach sein Immunsystem geschwächt ist und entsprechend wäre das sehr gefährlich für ihn. Total verständlich alles. Was wir letzte Woche aber noch nicht wussten, als wir darüber gesprochen haben, dass WWE bis jetzt immer noch, also bis zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, Mittwochabend, immer noch mit Roman Reigns gegen Goldberg wirbt. Und auch bei SmackDown wurde das weiterhin beworben. Und irgendwie knabbert das schon so ein bisschen an mir, David, oder? Wie ist es bei dir?
Das ist halt einfach Betrug am Kunden. Also es ist halt nichts anderes. Du bewirbst mit etwas, wo du jetzt schon weißt, es findet halt nicht statt. Also ich hatte extra, weil ich hatte noch Kontakt gehabt zur PR-Agentur bei WWE, habe extra noch nachgeschaut, Matchkarten. Selbst auf der offiziellen Webseite steht das halt immer noch. Und das geht einfach nicht. Wenn du schon weißt, dass es nicht stattfindet, dann sagt zumindest hier als Anteaser, ja, Goldberg gegen jemand anderen oder gegen unbekannten Teilnehmer oder sonst irgendwas. Aber es wird halt weiterhin so beworben. In den Infos, die rausgeschickt werden, wird weiterhin gesagt, hier Goldberg gegen Reigns. SmackDown wird halt weiterhin damit beworben. Das geht halt nicht. Also selbst in der heutigen Zeit, auch wenn es halt um Kohle geht, das ist ein Money-Match, das ist weder moralisch zu erklären, noch auch aus Firmensicht, weil es einfach Banane ist, weil du die Zuschauer, die jetzt sich zum Beispiel dann nicht großartig informieren oder beispielsweise, es gibt ja auch viele, die nicht unbedingt die Go-Home-Sendung gucken, die erwarten dann dieses Match, gesehen, wie Goldberg rauskommt und plötzlich kommt dann halt meinetwegen ein Braun Strowman raus und denken so, wieso das denn jetzt? Und das finde ich halt nicht gut. Ich möchte mir noch ganz kurz, wenn ich schon einen Monolog halte, mal wieder, Entschuldigung dafür, auf Roman Reigns zurückkommen. Wie du halt gesagt hast, ist absolut nachvollziehbar, dass er von sich aus gesagt hat, nee, ich möchte nicht. Er hat ja auf Instagram, glaube ich, war das, ein Statement rausgehauen mit Erklärung, mit auch Entschuldigung an die Fans, wo ich halt finde, man muss sich da nicht entschuldigen. Aber viel schlimmer fand ich da einen Absatz, wo halt drüber schreibt, dass halt manche quasi, ja nicht Wortlaut genau, aber so bildhaft gesprochen, manche ihr wahres Gesicht gezeigt haben und halt in ihm halt eher so einen Mimimi-Typen gesehen haben, einen weichlichen, dass er halt wegen so etwas ein Match fallen lässt bei WrestleMania. Und das finde ich eigentlich noch skandalöser, als jetzt, dass damit geworben wird, weil ich finde das halt traurig, dass halt wirklich welche so ticken. Ich meine, in Amerika ist das ja halt öfters, auch bei Football, wenn jemand eine Gehirnerschütterung hat, dass dann der als jemand dargestellt wird, der das Team im Stich lässt, wenn er nicht mehr reinkommt. Aber hier ist halt jemand wirklich, der zur absoluten Risikogruppe gehört, den es halt niederraffen könnte, wenn er das kriegt vielleicht. Und der möchte das Risiko nicht eingehen und der hat halt das Gefühl oder der hat halt anscheinend mitbekommen, dass halt manche das halt als weinerlich ansehen. Das finde ich schwierig.
Genau, er hat wörtlich gesagt, dass er quasi von Hatern angegangen worden ist, die ihn als Feigling oder auch als Weichei bezeichnet haben. Und hat auch da nochmal einen Hinweis gegeben, dass die Leute, die ihn jetzt quasi so bezeichnen, das wird, denke ich mal, auch über Online-Nachrichten teilweise gewesen sein, ich weiß nicht, ob es da Backstage oder sonst irgendwas da Probleme gegeben hat, das glaube ich mich erst halt nicht. Also Triple H hat beispielsweise auch gesagt, dass WWE seinen Mitarbeitern freigestellt hat, ob die da erscheinen oder nicht. Und da eben dann auch gesagt haben, nee, also wenn ihr jetzt sagt nein, dann müsst ihr keine Konsequenzen daraus erwarten oder sonst irgendwas. Und Roman Reigns betont eben auch, ja, denkt auch immer drüber nach, an wen ihr solche Worte richtet, weil ihr wisst nie genau, was solche Worte dann eben auch in dem Menschen bewirken können, solche negativen Worte und gerade solche Sachen für Menschen, die so eine schwere Zeit hinter sich haben. Ich finde die Reaktion von Roman total nachvollziehbar. Ich finde es richtig. Ich muss eher sagen, dass ich mich da frage, welche Aufgabe da WWE eigentlich innerhalb dieses ganzen Konstrukts übernimmt. Hätte man da nicht im Vorfeld bereits sagen müssen, hey, übrigens, du, wir wissen um deine Geschichte, du trittst da mal besser nicht an, dich ziehen wir da raus.
Jetzt haben wir möchten
auch dich schützen.
Das hatten wir doch letztens in irgendeinem Podcast
gemacht. Ja, eben. Deswegen sage ich
nochmal. Eigentlich hätte WWE das sagen müssen von sich aus. Hör mal, selbst wenn du möchtest, weil manche Wrestler oder manche Sportler, die machen halt auch Dinge, die halt nicht gut für ihre Gesundheit sind. Hier muss man einfach jemanden schützen, der halt wirklich, ja, wenn Gefahr da ist, ein Problem haben könnte damit. Ich verstehe halt die WWE da nicht. Ich verstehe halt den ganzen Umgang jetzt damit einfach nicht, dass man halt ihn nicht im Vorhinein schon rausgenommen hat. Ich verstehe halt jetzt auch nicht, warum man dann nicht öffentlich auch quasi direkt dieses Statement raushaut, in dem Moment, wo halt das bekannt wurde. Alles klar, offiziell geben wir bekannt, Roman Reigns macht das nicht, wir stehen hinter ihm. Dafür gibt es eine andere Paarung. Sondern stattdessen es verschweigt. Das verstehe ich halt einfach nicht.
Tja.
Also das ist ja auch ein Grund, den alle irgendwie, also klar halt, also du bist kompletter Holzkopf, wovon es im Internet viele gibt, aber das ist ja auch ein Grund, den halt alle jetzt nachvollziehen können, weil ja Corona so ein Thema ist, was alle betrifft. Da kommst du ja nicht drum herum. Das ist ja für alle insofern nachvollziehbar, dass jeder ja dieser Corona-Gefahr ausgesetzt ist. Klar, das hat jetzt keiner diese, also natürlich hat davon nicht jeder diese Roman Reigns-Vorgeschichte. Aber ich glaube schon, dass da eigentlich bei Leuten, die einen gesunden Menschenverstand haben, ein allgemeines Verständnis da sein müsste.
Ja, das denkt man eigentlich auch. Naja, also wie gesagt, WWE hat sich hier mal wieder nicht gerade mit Ruhm bekleckert, was die Offenheit den Fans gegenüber angeht, auch was die Verantwortung den eigenen Angestellten und den eigenen Wrestlern gegenüber angeht. Man hat auch gehört, dass wohl auch ein Brock Lesnar beispielsweise relativ angepisst darüber gewesen sein soll, wie das alles abgelaufen sein muss vor Ort. Hat wohl auch sowas sinngemäß gesagt wie, komm, bring was hinter uns, ne, damit wir es möglichst schnell durch sind mit dem ganzen Kram. Also da kriselt es auch. Und ich glaube auch, dass zum einen natürlich Wrestler und Angestellte nicht zufrieden damit sind, dass sie jetzt in so einer Übergangslösungs-WrestleMania gelandet sind. Zum anderen auch, werden die Leute auch einfach Angst haben. Die sind ja auch nur Menschen. Egal ob Wrestler oder Manager oder Leute, die bei der Ringcrew arbeiten oder bei der Produktion oder was auch immer, sind auch alles nur Menschen. Und die werden sich genauso fühlen wie wir auch. Wir haben auch den Vorteil, zum Beispiel, dass wir jetzt den Podcast machen können, indem wir einfach hier bei uns gemütlich irgendwie am Arbeitsplatz sitzen können. Aber dann da noch durch die Gegend zu reisen und das zu machen, schwierig, weiß ich nicht. Es ist nun mal gerade keine einfache Zeit. Und da müsste eigentlich auch WWE nicht nur betonen, dass man quasi ja für Sicherheit sorgt, sondern muss es eigentlich noch viel, viel deutlicher auch nach außen kehren, wie wichtig ihm das wirklich ist und welche Maßnahmen da getroffen worden sind. Ja,
vor allen Dingen dieses Match, dass sie noch das bewerben, das ist,
ja, das sind
noch vor SmackDown, das ist so krank. Wie findet ihr das? Kommt ihr euch da nicht verarscht vor? Oder findet ihr das so, ist halt gerade zu schnell, sie können nicht so schnell reagieren? Oder wie meint ihr das?
Das ist halt meine einzige Erklärung, die ich dafür habe, dass quasi WWE gerade einfach komplett überrollt wird von den ganzen Geschehnissen, dass vielleicht auch diese Entscheidung relativ kurzfristig gekommen ist und dass man eventuell Dinge nicht mal umschneiden konnte. Aber das ist jetzt, die letzte SmackDown-Ausgabe ist halt jetzt auch schon wieder 4 Tage her, fünf Tage her von dem Aufnahmezeitpunkt dieses Podcasts und man hat es noch immer nicht geändert. Und man selbst Roman Reigns haut halt eben einen offiziellen Kommentar raus und niemand fühlt sich verantwortlich, das einfach mal auf der Website zu ändern. Deswegen nicht gut. Richtig kacke sogar, um es mal so auszudrücken. Kai.
Ja, genau. Und ich glaube halt auch, wenn du Leute hast, die sich für sowas irgendwie dann die Show kaufen. Also ich habe ja auch gesehen, ich glaube, das hat auch David geschickt, teilweise die Pay-Per-View-Preise, die auch einfach jenseits von gut und böse sind. Also
die waren schon immer so, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind immer um den Preis.
Bei den USA ist das sauteuer, aber es ist halt ein Batzen Geld. Ich glaube, das sind $70.
Ja, es sind $60, aber du kannst sie übrigens auch bei Fight kaufen, da kostet 20.
Ja, aber es ist halt auch einfach wirklich eine Frechheit, das ist halt im Endeffekt den Kunden belügen und mit Kalkül. Und das ist nicht in Ordnung. Und wenn du dadurch Hörer oder Fans verlierst, das sind auch Leute, die können erstmal die werden auch auf eine gewisse Zeit vielleicht nicht wiederkommen, weil sie sagen, ey, ich wurde hier gerade so hart verarscht und habe da irgendwie Geld ausgegeben für eine Sache, die ich nicht bekomme, mir aber anders versprochen wurde. Das ist meiner Meinung nach sehr nur auf kurze Dauer gedacht.
Ich möchte auch kurz anmerken, ich bin jetzt gerade auf der WWE-Webseite, auf der amerikanischen. Es ist immer noch Roman Reigns zu sehen, wo er zu sehen ist. Hier, so seht ihr WrestleMania 36. Und er ist der Charakter, der ganz vorne steht. Also, das geht so nicht.
Genau das. Aber es soll trotzdem natürlich zu einem Match da kommen bei WrestleMania. Und Gerüchten zufolge, Dave Meltzer zufolge, sehen wir Goldberg gegen Braun Strowman. Man hat einfach mal Braun Strowman hier aus dem Hut gezaubert. Und jetzt ist die Frage, wenn dieses Match so stattfinden sollte, wer gewinnt das denn? Es ist ein Match ohne Aufbau, es ist ein Match aus der Not geboren, damit man irgendwie einen Goldberg auf der Karte hat. Kai, glaubst du, wir kriegen einen Titelwechsel?
Ich würde es einfach gut finden, weil wir dann Goldberg nicht mehr als Champion haben. Aber vielleicht verschiebt man auch einfach diesen in Anführungsstrichen Payoff, dass Roman Reigns Goldberg besiegt. Aber ich will auch Goldberg nicht sehen. Also ich würde mich freuen, wenn Braun Strowman gewinnt, kann es mir aber irgendwie trotzdem komischerweise nicht vorstellen, wegen diesem, es ist kein Aufbau, es ist aus dem Nichts, wenn dann nur für diesen Schockfaktor, der dann auch ohne Fans ein bisschen untergehen würde.
Das denke ich auch. Ich glaube aber, dass, ich weiß es nicht, also ich eigentlich denke ich mir, dass so ohne Aufbau einfach mal so dieses Ding hier wechseln lassen. Das wird mir auch fast für einen Braun irgendwie so ein bisschen, das ist ja auch so ein bisschen unbefriedigend, ne? Da hast du endlich mal vielleicht deinen Titel gewinnen und dann holst du es dann irgendwie vor so einer leeren Halle. Weiß gar nicht. David, wie siehst du hier die Auseinandersetzung?
Ich weiß halt nicht, wie der Plan war. Ich denke mal, der Plan war wirklich, Roman Reigns gewinnt den Titel. Wenn ja, macht es halt schon Sinn zu sagen, egal welcher Aufbau, vielleicht hat Goldberg auch einfach gesagt, vom Vertrag her, ja, das ist halt nur jetzt der letzte One. Nach WrestleMania ist ein Ende. Wenn Braun Strowman den kriegt, ja, ist ein guter Push. Wir müssen aber auch dazu sagen, wir haben ja mit Brock Lesnar und Drew McIntyre eigentlich auch nochmal einen Titelwechsel, den wir im Kopf haben. Becky Lynch und Shayna tippen wir auch auf einen Titelwechsel. Ich glaube halt einfach nicht, dass es so viel Titelwechsel gibt. Und ja, es ist halt eine scheiß Situation einfach. Es würde in dem Moment Braun Strowman, klar, es würde ihnen was bringen, aber nicht halt so viel, wie es eigentlich machen würde. Andererseits möchtest du Goldberg als Champion sehen.
Nee, aber das würde mir auch noch mehr wehtun, wenn er noch nicht mal jetzt hier verteidigt.
Ja, nee, das schon, aber das Problem ist halt auch noch bei Goldberg, er ist halt 53 und er gehört ja halt auch, muss man ehrlich sagen, nicht ganz zur Risikogruppe, aber ist halt auch schon älter.
Stimmt.
Nee, ich weiß halt nicht, wie da der Gedankengang ist, wenn man halt sagt, ja, wir machen weiterhin Shows, ob da halt das überhaupt möglich ist, dass er halt auftritt.
Aber das würde er sowieso nicht machen, auch wenn kein Corona wäre, ne?
Ja, das kann natürlich auch sein. Ich stelle es mir einfach dadurch sehr schwierig vor zu booken, wenn du halt sagst, okay, wir lassen Goldberg als Champion rausgehen und dann die Zeit danach, selbst wenn du halt die Shows oder gegebenenfalls Pay-Per-Views veranstalten kannst, wenn auch in diesem Rahmen wie jetzt, ob du das halt überhaupt machen kannst. Weil je nachdem, es ändert sich momentan so viel, du könntest zumindest mit Strowman besser planen ein bisschen. Mhm. Ich weiß halt momentan nicht, was da der wichtigste Aspekt ist. Es sind ja momentan. Ich glaube, es kommt darauf an, was halt gerade deine Priorität ist.
Ja. Ich tippe jetzt hier einfach mal auf Titelverteidigung von Goldberg, dass man das quasi einfach jetzt aufschiebt, sozusagen, das Programm mit einem Roman Reigns vielleicht dann in ruhigeren Fahrwassern. Vielleicht hebt man sich das für einen SummerSlam auf oder sonst irgendwas.
Ich tippe auf Braun.
Ich auch.
Gut. Schauen wir mal. Und damit sind wir durch mit, ich glaube, einer ungewöhnlichen Review, weil man, glaube ich, auch bei uns merkt, dass jetzt weder WrestleMania-Stimmung so richtig da ist, noch dass wir mit dem Aufbau so richtig zufrieden sind irgendwo. Ja, und trotzdem werden wir uns das natürlich anschauen, weil es ist WrestleMania und ich habe trotzdem ein bisschen das Gefühl gehabt, dass zumindest einige Matches dabei gewesen sind, auf die wir dann schon Bock haben, oder David?
Ja, auf jeden Fall. Jetzt gerade beim Podcast hast du halt wirklich gemerkt, diese Rosinen, die wir rausgepickt haben, wo direkt man sich gegenseitig ein bisschen angestachelt hat. Da ist dann wieder, ja, viel Potenzial auch einfach da. Gerade halt bei diesen Stipulationsmatches ist halt sehr, sehr viel möglich. Man kann uns auch ziemlich überraschen. Das ist halt auch noch ein wichtiger Aspekt. Es ist halt nur allgemein auch nicht nur so, dass wir halt unzufrieden sind, sondern ich glaube, anstelle der Wrestler, das ist gerade richtig beschissen. Weil du hast einfach das Problem, du hast dieses Handicap, dadurch, dass die Crowd fehlt. Du hast teilweise den größten Moment deiner Karriere, kannst ihn aber eigentlich nicht so ausleben, wie du es normalerweise machen würdest. Und als Booking-Team ist es halt auch nochmal schwer, weil du musst ganz anders booken, als du es normalerweise machst, damit es halt unterhaltsam bleibt. Es wird auf jeden Fall eine sehr spannende WrestleMania.
Das sehe ich auch so. Kai, möchtest du noch was Abschließendes sagen?
Nee, ich kann mir eigentlich nur David zustimmen in diesem Fall. Was sowieso komisch ist in dem Podcast, aber ja, also ich glaube, es wird auch in der Review ähnlich sein, dass wir dann sagen, hier die und die Matches und also ich glaube, es wird wenig um die Matches an sich gehen, sondern um dieses Ganze drumherum, wie präsentiert wurde, wie die Matches dargestellt wurden. Also ich glaube, wir werden noch nie so eine Review haben, wo das drumherum so viel wichtiger ist als alles, was im Ring passiert.
Wo wir drumherum haben, ich möchte nur kurz einwerfen, dass der Theme-Song von der WrestleMania wieder katastrophal gewählt wurde.
Unfassbar gut. Blinding Lights, richtig gutes Lied. Blinded Lights, irgendwie so heißt
ich das. Ich mag Kai doch nicht mehr. Ja. Also das passt ja zum Wrestling so sehr wie was weiß ich jetzt irgendwie ein Kuchensong oder so. Das ist.
Boah. Nee, das Lied ist gut. Besser als irgendwie Flowrider Kacke. Also dieses Lied von The Weeknd, das ist schon echt in Ordnung.
Ja, es ist besser als Flowrider, aber es ist auch deutlich schlechter als sehr viele andere Theme-Songs, die wir schon gehabt haben. Und es ist halt ein Popsong.
Es passt ja auch total zu Piraten-Setting.
Das habe ich auch nicht verstanden. Also da bin ich bei dir. Da hätten sie auch einfach Flut der Karibik-Theme nehmen können.
Wunderbar. Ja, aber ich würde trotzdem sagen, da machen wir hier den Deckel auf den Preview-Podcast und da auch natürlich dann schon mal die Ankündigung. Also jetzt, wir bringen dann auch die Review-Podcast hier natürlich dann möglichst zeitnah, das heißt am Sonntag die Review zu dem ersten Tag. Genau, Tag 1, was ist da nochmal? Tag 1, ich wollte gerade sagen NXT. Das war aus purer Gewohnheit. Sonntag machen wir NXT, aber ist ja leider nicht. Sonntag ist Tag 1 und dann Montag, dann wahrscheinlich irgendwann im Laufe des längeren Nachmittags, irgendwann abends nehmen wir auf und versuchen dann auch relativ zeitnah natürlich die Reveal zu Tag 2 online zu bringen, so wie sich das gehört, damit er hier was auf die Ohren bekommt. Und wenn er noch mehr auf die Ohren haben möchte und vielleicht nochmal in alten Erinnerungen schwelgen könnt, dann empfehle ich das Watch-Along zu WrestleMania 24 auf unserem Patreon, auf unserem Steady-Kanal, bei den Supportern. Da könnt ihr uns dann nochmal ja beim Schauen zuhören quasi und das ein bisschen miterleben. Und wir haben auch Head-to-Head ganz neu am Start. Auch das solltet ihr nochmal auschecken. Da geht es um den 4. Januar 1999, der berüchtigte Tag, als bei WWF Raw Mankind Champion wurde und bei WCW Nitro der Fingerpoke of Doom stattfand. Also gegensätzlicher könnte es kaum sein. Quatsche ich mit Shaggy und Markus Holzer drüber. So, und damit sind wir durch. Ich sage Dankeschön, Kai, und Dankeschön, lieber David. Ich sage euch jetzt nichts mehr. Ich gebe euch auch keine Minute mehr, um euch noch zu verabschieden. Jetzt reicht's. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Otis ist der Beste.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.